Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern.
Mit
und auch
Ruth.
Heute. Hallo, das ist meine Einleitung.
Ja, Entschuldigung.
Du bist ungeduldig geworden, gell, weil ich es so schön gesagt habe heute.
Nein, weil ich hochkonzentriert bin.
Und mit Florian.
Ja, und mit Ruth auch. Und ich bin hochkonzentriert, weil ich immer noch ein bisschen erschöpft bin von der vielen Reiserei in letzter Zeit. Und gestern Abend war ich auch nochmal bis spät, nicht spät nachts, aber doch für meine Verhältnisse spät nachts. Ich bin erst kurz vor Mitternacht im Bett gelegen, weil ich auch noch in Podcast-Angelegenheiten unterwegs war.
Was machst du jetzt, einen neuen Nacht-Podcast ohne mich? Oder was?
Nein, du wärst dir auch eingeladen gewesen. Ich war beim Treffen der österreichischen Auflagenkontrolle Abteilung Podcast, dem Jahrestreffen.
Das hört sich wesentlich unspannender an, als es eigentlich ist, ne? Die österreichische Auflagenkontrolle. Das sind nette Leute.
Ja, das sind sehr nette Leute. Und es war auch wieder ein sehr netter Abend, aber es war irgendwie der 10. späte Abend in Folge in letzter Zeit und es wird Zeit, dass ich mich ausruhe, dass ich wieder konzentriert bin beim Podcasten. Aber zum Glück bist ja heute du dran.
Genau, zum Glück musst du heute nur zuhören.
Ja.
Und gar nicht selber reden. Ich habe ein paar ganz tolle Themen auch. Also ich habe schon wieder viel zu viele Themen. Es tut mir leid. Was ist passiert seit dem letzten Mal?
Ja, das wirst du erzählen, oder?
Ich habe eine super Webseite gefunden, wo man schauen kann, was unsere allerliebsten Weltraumteleskope so treiben. Es gibt eine super coole neue Webseite, Space Telescope Live.
Space Telescope Live.
Und da kann man sich wirklich anschauen, was die beiden großen Space Telescopes, die vom Space Telescope Science Institute betrieben werden, was die so treiben, nämlich Hubble und Webb. Okay, die zwei Optionen gibt's. Und man kann, also nicht wie ihr jetzt vielleicht euch vorstellt, irgendwie schauen, was die gerade wirklich sehen, weil so funktioniert ja Beobachten nicht, dass man das quasi live mitschauen kann. Ne?
Aber es wäre schon mal cool, so ein großes Weltraumteleskop der Klasse von Hubble oder James Webb, das so live streamt. Aber da müssten wir vermutlich die Datenverarbeitung noch ein bisschen beschleunigen, damit das funktioniert.
Ich meine, es gibt diese Teleskope, also so Amateurteleskope, ne? Also gute Amateurteleskope, die quasi das ganze Licht auf integrieren, also alles zusammenzählen, was reinkommt und wo dann das Bild langsam immer besser und besser und besser wird, während man beobachtet. Das gibt es schon fürs Weltraumteleskop noch nicht ganz so. Es ist halt auch so, dass man da wirklich, wirklich, wirklich weit entfernte, sehr, sehr schwache Objekte normalerweise beobachtet, wo das dann halt auch gar nicht so schnell geht und nicht so leicht ist, wo man halt auch jede Menge an teleskopeigenen Dingen erst rausrechnen muss und abziehen muss, damit man zu dem Bild kommt. Und natürlich beim Web, wenn man dann schaut, was das Web gerade beobachtet, sieht man es natürlich auch gar nicht.
Ja.
Weil es halt Infrarotlicht ist.
Ne? Ich habe es gerade eingeschaltet übrigens. Die Seite ist eingeschaltet. Ich habe sie aufgerufen.
Hast du es eingeschaltet, ja?
Ich habe den Internetknopf gedrückt.
Den großen Knopf.
Und geschaut, was da ist. Und wirklich schon eine Seite. Weißt du, was Web gerade beobachtet?
Nein.
GNZ11.
Ah, our friend. Okay, cool. Und sieht man natürlich nichts, oder?
Nein, man sieht eine Himmelskarte und da sieht man halt dann den Punkt am Himmel markiert, wo Teleskope gerade hinschauen.
Und das ist meistens schwarz.
Ja, Hubble beobachtet irgendeine NGC irgendwas Galaxie, da sieht man so eine Galaxie. Aber bei Webb, gut, die beobachtet auch eine Galaxie. GNZ11 ist ja eine Galaxie, aber das ist ja, über die haben wir schon oft gesprochen, die ist halt sehr, sehr, sehr weit weg.
Eine der ersten Galaxien im Universum.
Sieht man ein Kreuzchen, also so ein Fadenkreuz, und in der Mitte ist nichts.
Mhm.
Und da schaut Webb gerade hin.
so richtig so wie ich, mit Augen zusammenkneifen, damit man auch was sieht. Gell? Wie ich das letzte Mal geschaut habe, was Webb beobachtet, man sieht immer das Beobachtungsprogramm, das gerade dran ist, den Titel und so. Und da war ein recht lustiger Titel. Revealing our past faux pas.
Okay, was ist damit gemeint?
Weil pas, diese polyzyklischen aromatischen, wie heißen sie? Polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffe.
Kohlenwasserstoffe, genau, diese PAS, so ist die Abkürzung, das Akronym halt. Organische Verbindungen, komplexe Kohlenstoffmoleküle quasi, die es zuhauf im interstellaren Medium gibt. Und die hat Webb jetzt schon vor einiger Zeit, also nicht ganz am Anfang des Universums, aber schon im entfernten Universum beobachtet. Und ich finde den Titel irgendwie so nett. Faux pas. War extrem spannendes Thema natürlich. Also zu diesen Dingen, dann könnten wir auch mal eine eigene Folge machen, habe ich mir dann gleich gedacht. Aber da hatte ich das Thema schon vorbereitet, wie ich das gesehen habe. Leider. Sorry. Das sind Moleküle, die entstehen auch zum Beispiel in Verbrennungsmotoren. Also das ist eigentlich so Ruß. Mehr oder weniger. Es ist lustig, sich zu überlegen, dass das interstellare Medium eigentlich ziemlich rußig ist, oder?
Ja, ich meine, Ruß, es kommt zwar aus dem Auspuff raus, aber es ist ja trotzdem was auch in der Natur entstehen kann.
Nicht intrinsisch böse, aber natürlich zu viel davon momentan auf der Erde.
geschaut, was Webb als nächstes beobachten wird. Das kann man nämlich auch schon. Man kann ja quasi schauen, was hat es vorgestern beobachtet, was kommt in der Zukunft. Das nächste Research Program heißt Real-Time Engineering Visits, wo ich nicht genau weiß, was es sein soll. Ich habe jetzt gerade hier die Detail aufgemacht. Da kann man sich dann weiter verlinken, wo man wirklich zu den Forschungsprogrammen kommt. Aber die sind auch nicht so wahnsinnig hilfreich. Also der Principal Investigator, also die Person, die da zuständig ist, die heißt Bill Workman, was klingt wie Platzhalter.
Das klingt wie Bob der Bilder, oder?
Ja, Bill Workman. Und
Bob, dann, wie heißt der auf Deutsch? Bob Baumeister,
ja,
oder?
Genau. Und wenn ich da jetzt mit Program Content anschaue, dann sehe ich da auch so ein paar PDF, aber da steht auch nur, this is the official program for real-time visits to allocate time in the VSS timeline for OSS and other real-time engineering activities. Ja gut, das hilft mir jetzt genau gar nichts, was das macht, aber wird schon irgendwas Sinnvolles sein.
Naja, das hat wahrscheinlich mit dem Betreiben des Teleskops zu tun, ne? Also, ist lustig, Engineering von einem Teleskop, das 1,5 Millionen Kilometer entfernt ist, ist halt, das wären halt irgendwelche Kalibrationsaufnahmen oder was auch immer sein, wo man schaut, funktioniert das noch gescheit, ne?
Ja. So. Es gibt wirklich einen William Workman, der tatsächlich irgendwas mit Hubble erforscht. William M. Workman der Dritte ist sein offizieller Name in den Publikationen.
Wow. Ein adeliger Workman quasi.
Genau. Ja. Na gut, werden wir mal schauen. Vielleicht machen wir mal ein Workman-Special. So, aber du wolltest halt die Geschichte erzählen. Ich habe dich unterbrochen.
Ja, das war es. Einfach nur so, ja, cooles Zeug, was ich gefunden habe. Apropos Hubble, es gibt schon wieder Neues von der Hubble-Tension.
Ja, schon wieder. Noch mehr Neues.
Schon wieder.
Wissen wir jetzt noch weniger als vorher.
Ja, genau. Es geht euch wahrscheinlich mittlerweile schon am Nerv. So immer diese Hubble-Tension. Oh, schon wieder ein neues Puzzleteil hinzugefügt. Und das Ergebnis ist schon wieder das Gleiche, so in die Richtung. Also du hast ja letztes Mal erzählt von dem Atacama Cosmology Telescope, genau. So heißt das. Genau. Ein Mikrowellenteleskop, das die Hintergrundstrahlung beobachtet, so wie Planck, so wie der Planck-Satellit, von dem wir das bisher beste kosmische Hintergrundstrahlungsbild bekommen haben. Nur hat das jetzt 5-mal höhere Auflösung und 3-mal besseres Signal to Noise, also 3-mal mehr Sensitivität quasi. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das so gut ist. Also das ist schon ziemlich cool, ja. Und mit dem hat man jetzt natürlich die kosmische Hintergrundstrahlung, also das erste Licht des Universums, die ersten Strukturbildungen, die ersten Keimzellen der verdichteten Materie, die dann in die zukünftigen Galaxienhaufen, Riesenstrukturen quasi sich da entwickelt haben, hat man jetzt noch genauer da irgendwie ein Bild davon. Und mit dem hat man ja auch nochmal die Expansionsrate des Universums da abgeleitet und ja, auch wieder eine niedrigere Hubble-Konstante da irgendwie herausgefunden. Und jetzt, diese Woche, ist nochmal ein neues Puzzleteil von der anderen Seite hinzugefügt worden, also von der lokalen Universumsseite. Ja? Man bestimmt die Expansionsrate des Universums vom kosmischen Hintergrund von ganz am Anfang, extrapoliert bis jetzt und da kommt ein Wert raus. Aber man kann das natürlich auch vom lokalen Universum her bestimmen. Es ist so wie zwei Tunnelröhren, die sich ja dann irgendwo in der Mitte natürlich idealerweise treffen sollten. Ne? Also man sagt, man extrapoliert vom Anfang des Universums Richtung Gegenwart oder man extrapoliert mit Messungen aus der Gegenwart Richtung raus in die Expansionsgeschichte des Universums und das sollte sich irgendwie treffen, tut's aber nicht. Ja? Und jetzt hat man eben mit Supernova-Messungen, nochmal mit Beobachtungen von Supernova-Explosionen, nochmal diese Expansionsrate da refined, mir fallen schon wieder nur englische Wörter ein.
Verfeinert, verbessert,
genau. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, ja Supernova, ja hat man doch schon, hat schon Hubble alle Galaxien im lokalen Universum da irgendwie vermessen und so weiter und so. Ja, aber diesmal nicht wie üblich mit der Standardkerze Supernova Typ 1a, wo roter Riese, weißer Zwerg, ja, irgendwie Material schwappt rüber und puff, sondern mit dem Supernova Typ 2, also normalen Sternexplosionen oder normalen Riesensternexplosionen, die am Ende des Lebens von Riesensternen passieren, quasi die Standard-Supernova. So, ne?
Großer Stern macht Bumm am Ende des Lebens.
Genau. Du solltest Wissenschaftskommunikator werden.
Überlege ich mir mal, ja.
Und das ist aber cool, ne? Also das ist was Neues, also das ist nicht ganz neu, man hat das jetzt auch schon, man macht das jetzt schon seit ein paar Jahren oder probiert das schon. Aber warum ist das schwieriger? Weil natürlich die Helligkeit dieser Explosionen von der Masse des Sterns abhängt. Bei den Typ 1a ist es so, dass diese Explosion da immer mit einer bestimmten Grenzmasse, ab einer bestimmten Masse an Zeug, das rübergeschwappt ist, explodiert. Das heißt, das ist dann auch immer gleich hell, so fast, ja. Bei Typ 2 ist die Helligkeit dann natürlich abhängig davon, wie fett der Ursprungsstern war und wie viel Masse er schon quasi verloren hat und so weiter. Also das ist gar nicht so leicht zu sagen, dass da eine Art Standardhelligkeit zu erwarten ist. Aber man kann mittlerweile diese Sternexplosionen so gut modellieren, dass man die absolute Helligkeit von einer bestimmten Explosion über die Spektren dieser Supernova-Explosionen da abschätzen kann, okay? Mhm. Das ist extrem cool. Man modelliert die Spektren der Supernova, also das Licht, das in seinen Farben aufgespaltet wurde, und macht das jetzt aber natürlich nicht mit Einzelexplosionen und mit Einzelmodellierungen für jede Supernova extra. Weil du brauchst natürlich, um die Expansion gut abzuschätzen, sehr viele. Das ist eine statistische Geschichte, klar, ja. Und da brauchst du sehr viele Supernova-Explosionen. Und wenn ich da jetzt jede einzelne separat modellieren würde mit irgendwie komplexen Strahlungstransport-Dings, Sternmodellen oder so, dann wird das natürlich sehr lang dauern oder wäre sehr, sehr rechenintensiv. Jetzt haben sie aber das mit Machine Learning, mit künstlicher Intelligenz so gelöst, dass man einfach so viele Spektren wie möglich auf einmal da eine Art Best Fit von diesen Supernovae machen kann. So wie man es eigentlich auch schon lang mit Galaxien macht, um die Rotverschiebung von Galaxien zu bestimmen. Man nimmt viele verschiedene Spektren und fittet die quasi so schnell wie möglich an das beobachtete Spektrum und dann kommt ein Best Fit heraus. Ja? Mhm. Und genau das kann man jetzt auch mit diesen Supernova-Explosionen machen. Nicht schlecht. Man bestimmt dann aber nicht die Verschiebung des Spektrums. Ja, das ist ja eher leichter, weil da hast du diese Linien im Spektrum, da wo das Licht fehlt, und da hast du quasi eine so wie ein Strichcode, ja, kannst du das ziemlich leicht da hin und her anpassen und die Rotverschiebung messen. Wir wollen aber nicht die Rotverschiebung, sondern wir wollen die Helligkeit. Wir wollen ja das mit der Rotverschiebung vergleichen. Ja? Und dann kann man aus diesem gefitteten Spektrum, aus dem Best-Fit-Spektrum, kann man auch die absolute Helligkeit dieser Explosion ableiten und damit eine unabhängige Entfernungsbestimmung vornehmen.
Ja.
Und das haben sie gemacht mit einem ziemlich großen Datensatz von Supernova und sind auch wieder auf diese Expansionsrate des Universums von so ungefähr 75 gekommen, ne? Für den Wert der Hubble-Konstante der Expansion des Universums von der Supernova-Seite her. Ne? Das Universum hat sich wieder ein Stückchen mehr quasi gespannt.
Ja, aber was passiert denn da? Warum passt das nicht?
Ja, warum passt das nicht? Wir wissen es nicht. Aber es könnte natürlich mit anderen, auch gerade rausgekommenen Neuigkeiten von der dunklen Energie zusammenhängen. Es geht ja um die Expansion des Universums. Es geht um eine Veränderung der Expansion des Universums. Wie war sie früher, wie ist sie jetzt? Ja? Also nicht nur, dass das Universum größer wird, das ist gesichert, okay, das wissen wir, es expandiert, ganz klar. Aber wie verändert sich diese Expansionsrate mit der Zeit, mit dem Alter des Universums? Und das ist, weil man sagt, okay, ich extrapoliere vom frühen Universum auf heute, und komme da auf einen leicht unterschiedlichen Wert, als wenn ich mir die Dinge heute, die Supernova in jetzt näheren Galaxien quasi anschaue, dann könnte das natürlich damit zusammenhängen, dass sich da irgendwas in der Zwischenzeit an dieser dunklen Energie, die die Expansion treibt, verändert hat, ne?
Ja, das liegt nahe.
Liegt nahe, dass es damit zu tun hat. Und jetzt war auch ein neuer Data Release und schon Ergebnisse mit dem Data Release von DESI, dem Dark Energy Spectroscopic Instrument. Und das kommt dir vielleicht bekannt vor, das hatten wir letztes Jahr schon.
Ja, da haben wir schon öfter drüber geredet, ja.
Und da ging es darum, dass die ersten DESI-Daten ganz leichte Anzeichen für eine möglicherweise leicht veränderliche dunkle Energie gezeigt haben. Ja, also diese dunkle Energie, die wir in unserem kosmologischen Modell als Konstante führen. Dieses Lambda, diese kosmologische Konstante, die nach außen drückt, der Gravitation entgegenwirkt und die Expansion des Universums vorantreibt.
Weil das potenziell alles verwirrend ist, fasse ich zusammen, um sicherzustellen, dass ich es verstanden habe und der Hörerschaft das Gleiche zu ermöglichen. Also die kosmologische Konstante, da sagen wir, die Expansion des Universums wird schneller und zwar immer um dieselbe Menge. Also die Beschleunigungsrate ist konstant.
Genau.
Man steht quasi konstant am Gas und drückt jetzt nicht noch weiter durch oder weniger, sondern man steht drauf und bleibt auf dem Gas, so wie es ist. Und das führt dazu, dass das Universum immer schneller und schneller und schneller expandiert, aber die Rate mit der sich die Expansion beschleunigt, die bleibt konstant.
So ist es.
Das ist die kosmologische Konstante. Und da gibt es ein anderes Konzept, das sich, glaube ich, Quintessenz nennt. Und da ist so, wie wenn man halt, keine Ahnung, das Gaspedal mal so drückt.
Ja, genau, so ist es. Ja. Wir haben keine Ahnung, was die dunkle Energie ist. Und darum ist es natürlich auch nicht möglich zu sagen, so und so sollte sie sich verhalten. Wir haben einfach nur verschiedene Theorien, verschiedene Ansätze, dass wenn die dunkle Energie so und so ist, dann sollten wir das und das beobachten, dann sollten wir das und das sehen. Ja? Es ist aber jetzt nicht so, dass wir da wirklich sagen können, okay, sie sollte eine Konstante sein. Wir nehmen es mal an, weil es eigentlich so, so der einfachste Fall wäre, dass sie eine Konstante wäre. Weil wenn sie sich dann verändert, sollte sich diese dunkle Energie, diese Kraft, die da quasi nach außen drückt, die den Raum auseinanderdrückt, wenn sich die verändert, dann braucht man da ja dann auch wieder einen Grund dafür, dass sich die überhaupt verändert. Also es ist schon so, dass die Konstante das Naheliegendste ist. Ne? Das ist immer so, das einfachste, naheliegendste Modell ist auch oft das, was halt einfach stimmt. Aber vielleicht bei der dunklen Energie macht uns das Universum die Freude nicht, dass da die einfachste Variante auch die ist, die stimmt. Wir wissen es immer noch nicht. Der Verdacht hat sich erhärtet. Es ist aber noch ein bisschen, okay, schauen wir es uns nochmal genauer an. Es ist jetzt der nächste Datenrelease rausgekommen. DESI Data Release 2, der zweite Datenrelease. Ja? Einfach mehr Objekte, mehr Galaxien, genauer, länger beobachtet. 14 Millionen Galaxien sind da drinnen. Das sind viele, okay? Und mit der Menge kann man auch schon ziemlich gut statistische Analysen betreiben. Was genau wurde da jetzt untersucht oder was genau wird untersucht, um die Expansion des Universums zu tracken, quasi im Laufe der Zeit, sich die Entwicklung der Expansionsgeschwindigkeit anzuschauen? Die berühmten baryonischen akustischen Oszillationen.
Nicht schon wieder die.
Ja? Das sind diese dichte Schwankungen, die ganz, ganz, ganz früh im ganz frühen Universum, also bevor die kosmische Hintergrundstrahlung frei wurde, also richtig, richtig früh, wird das Universum noch super, super heiß, undurchsichtig, ja? Heißer als ein Stern, ja? War, oder so heiß wie das Innere eines Sterns und noch heißer, da gab es in diesem Material durch die Wechselwirkung zwischen dem Material und dem Licht so Schwingungen einfach im Material. Das Licht hat quasi so immer wieder das Material zum sich ausdehnen und wieder zusammenziehen gebracht, weil es nicht raus konnte, weil das Licht da drinnen gefangen war, okay? Und dann hat sich das alles irgendwie so wupp, 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 immer so hin und her bewegt, ein bisschen so oszilliert und akustisch deswegen, weil es einfach Schallwellen sind, weil es dichte Schwankungen in einem Material sind, das sind Schallwellen, ja? Darum das Akustische, ja? Dann irgendwann wieder einfach das Licht zum ersten Mal raus konnte, was dann auch der Ursprung dieser kosmischen Hintergrundstrahlung ist, ja, da sind quasi diese Wellen mehr oder weniger so stecken geblieben, so eingefroren nennt man das, ja. Da konnte das Licht zum ersten Mal raus und hat aufgehört, das Material da jetzt irgendwie zu malträtieren, ja. Und dann war eine gewisse Art von typischer Größe dieser Bubbles quasi, ja, dieser Schwingungen, dieser runden Dinger, die da entstanden sind, so charakteristisch, ja, für diese Zeit. Und diese Bubbles, und man muss sich vorstellen, wie so Schalen, an denen das Material so ein bisschen zusammengeschoben worden ist, ja, so verdichtete Kugelschalen quasi, die haben sich dann natürlich auch mit der Expansion des Universums so ein bisschen irgendwie noch weiter ausgedehnt. Dort sind natürlich dann auch genau die Galaxien entstanden, ja, also nicht nur dort, aber unter anderem. Dort sind vielleicht so ein bisschen mehr Galaxien entstanden als woanders, ja. Es sind jetzt nicht diese riesigen Filamente, diese fadenförmigen Strukturen, die man im Universum sieht. Das sind ganz viele verschiedene Prozesse, ne, die zur Strukturbildung geführt haben. Aber diese runden Bubbles, diese Kugelschalen, die sind dann noch zusätzlich zu diesen fadenförmigen Filamenten in der Verteilung der Galaxienstruktur eingeprägt. Ja? Und die expandieren natürlich mit der Expansion des Universums. Das heißt, wenn ich mir die Verteilung der Galaxien ganz genau anschaue und statistisch mir anschaue, gibt es da irgendwie eine Art kugelförmiger Häufung von Galaxien, ja, in einem bestimmten Abstand voneinander? Gibt es einen charakteristischen Abstand, der öfter vorkommt? Das wäre dann quasi der Durchmesser dieser typischen Kugelschalengröße. Das wäre dann ein Abstand zwischen Galaxien, der einfach öfter vorkommt. Und genau das schaut man sich an, indem man einfach viele Galaxien beobachtet über eine lange Zeit des Universums und dann schaut, gibt es da irgendwie diesen typischen Abstand und verändert sich der? Und genau das ist das, was in diesen Studien gemacht wird. Ja, da gibt es auch mehr als jetzt nur natürlich ein Teleskop, das sich dem widmet. Es ist jetzt natürlich so, wie man sich vorstellen kann, dieses Signal dieser typischen Größe, dieser Bubbles, nicht besonders stark und nicht besonders eindeutig und nicht besonders offensichtlich. Okay? Es ist so, dass die Daten, die Galaxienverteilung und so weiter, ja, diese Größe dieser Bubbles von den DESI-Beobachtungen, dass das eigentlich immer noch recht gut zu unserem normalen, sage ich jetzt mal, kosmologischen Modell passt, ja. Also man bestimmt dann natürlich auf, wie viel Material ist da, wie viel dunkle Energie ist da, dass dieses Omega M und Omega Lambda, ja, dass der Anteil der Materie im Universum und der Anteil an Energie, dunkle Energie im Universum, das passt eigentlich immer noch sehr gut. Da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ne? Ist jetzt nicht so wie die typische Schlagzeile, unser kosmologisches Modell ist im Eimer und komplett. Ne? Das ist es nicht. Okay? Es passt eigentlich immer noch sehr gut. Aber es passt mit einer veränderlichen dunklen Energie einfach ein wenig besser als mit dieser konstanten dunklen Energie. Okay? Also die Menge an dunkler Energie, die da ist, die Menge an Materie, die da ist, da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Das passt immer noch sehr gut. Aber wie genau sich dieses Lambda da verhält im Laufe der Zeit, nämlich dass es nicht konstant vielleicht ist, das passt ein klein wenig besser zu den Beobachtungen. Sie haben verschiedene Datensets da natürlich kombiniert miteinander. Es geht nicht nur um diese DESI-Daten, sondern um andere auch. Ja. Je nachdem, welche Samples Sie hergenommen haben von anderen Surveys und so, ne, kommen Sie auf verschiedene Signifikanzen des Ergebnisses.
Klingt alles nicht so überzeugend.
Ich denke mir dann immer, Moment mal Leute, wenn ihr mit unterschiedlichen Samples unterschiedliche Signifikanzen eures Ergebnisses rauskriegt, dann passt da auch irgendwas mit den Unsicherheiten nicht, gell? Weil dann Es ist ja auch die Idee, dass man, wenn man es mit einem unterschiedlichen Sample sich anschaut, dass man dann trotzdem zum gleichen Ergebnis kommt innerhalb der Fehlergrenzen, okay? Das ist ja genau die Idee dahinter.
Ja.
Also irgendwie ist es schon ein bisschen so, okay, ja. Also es sind halt einfach diese Unsicherheiten vielleicht doch ein bisschen zu gering bemessen. Und sie kommen auch zusätzlich in dem Modell, wo die veränderliche dunkle Energie besser passt als die Konstante, zum Beispiel auf eine negative Neutrinomasse.
Ja, aber das ist doch Quatsch.
Das ist doch Quatsch. Ja? Ist doch Quatsch. Naja, es ist alles so im Rahmen der Unsicherheit, so die Modelle bevorzugen ganz leicht eine negative Neutrinomasse,
Sagen wir mal so. Aber ich bevorzuge reale Größen und keine Fantasie. Was soll eine negative Masse sein von Neutrinos?
Wir bevorzugen die Realität, genau, so ist es. Und es kommt noch dazu, bei diesem Modell, bei dieser veränderlichen dunklen Energie eine extrem weirde dunkle Energie heraus. Nämlich ein Phantom Crossing im frühen Universum.
Ja, gut, diese Phantomenergie hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen, aber ich habe es auch nicht wirklich verstanden, genau, was das Phantom-Dings ist. Es ist eine Variation von Quintessenz, also eine Variation von dieser variablen dunklen Energie.
Was es bedeutet, ist, dass in dem Modell, das jetzt am besten zu den Daten, am besten zu einer veränderlichen dunklen Energie passt, kommt raus, dass der Zustandsparameter kleiner als minus 1 war. Lambda, die Konstante, die kosmologische Konstante, ist minus 1. Das heißt, die Menge an dunkler Energie in einem Stück Raum ist immer gleich.
Mhm.
Wenn das Stück Raum expandiert, dann ist es nachher doppelt so groß, dann ist auch doppelt so viel dunkle Energie drin. Ja, also es ist quasi immer in einem Kubikmeter Raum, auch nach der Expansion, immer die gleiche Menge an dunkler Energie da. Mhm. Kleiner als minus 1 bedeutet, dass in einem Stück Raum nach der Expansion mehr dunkle Energie drin ist.
Mhm.
Das ist schwierig, ja. Also du hättest dann, da hast du vorher eine Menge drin, dann ist nachher das Stück Raum doppelt so groß und du hast aber mehr als doppelt so viel dunkle Energie in dem gleichen Stück Raum. Das geht eigentlich nicht wirklich. Also ist jetzt auch, gut, wer weiß, was das Universum für orge Sachen treibt,
ja.
Aber eigentlich in unserem Verständnis der Welt wäre das schwierig. Ja. Sie sagen dann noch irgendwie ein paar Sätze mit "There are models that could avoid this problem. I don't know what." Ja, so man könnte das vielleicht irgendwie. Da. Aber Leute, also ehrlich, ja, es ist irgendwie, es ist ein bisschen zu wild und es ist einfach auch für so ein Riesenergebnis einfach auch nicht genug. Es ist extrem interessant und es ist natürlich eine spannende, zu verfolgende Option und das wird natürlich verfolgt. Es kommt in einem Jahr Data Release 3 von DESIG, der volle Datensatz. Da wird das natürlich sicher wieder überprüft. Und es kommt dann natürlich auch Euclid. Mhm. Der Survey, der sich jetzt eigentlich quasi das Gleiche anschaut, auch eine riesige Menge an Galaxien über einen großen Zeitraum beobachtet und auch sich die Formen der Galaxien anschaut, um eben auf die dunkle Materie auch zu schließen, aber eben auch die dunkle Energie und ihre Entwicklung. Also wenn dann die Euclid-Daten, wo ja auch gerade der erste oder der zweite, nein, schon der zweite Datenrelease rausgekommen ist, ja, wenn dann der volle Datensatz von Euclid auch da ist, dann wird sich das, glaube ich, klären, ja, und dann wird man sagen können, okay, ist das ein signifikantes Ergebnis? Kommen da wirklich so weirde Dinge dabei raus oder ist es einfach doch zwar eine Option, aber dann doch nicht die Option, die wir verfolgen wollen in unserem hoffentlich nicht weirden Universum?
Da haben wir auch echte Wissenschaft, wo wir was Neues rausgefunden haben und nicht nur Dinge rausgefunden haben, wo wir dann nachher merken, wir haben keine Ahnung oder weniger Ahnung als vorher.
Ja, ich habe noch ein super schönes Thema ausgesucht und ein Thema, das dir auch sehr gefallen wird. Ein himmelsmechanisches Thema.
Okay.
Ich weiß, das ist, ich lehne mich gerade aus dem Fenster, aber na, es ist natürlich ein galaktisches himmelsmechanisches Thema und es geht um Läufer.
Okay.
Also noch extra für dich, oder? Es geht um Schnellläufer. Du bist doch ein ziemlicher Schnellläufer.
Naja, ich laufe schon lange nicht mehr, oder? Schnell.
Aber du bist schnell gelaufen. Was war deine beste Marathonzeit?
3:23. Boah. Ja, aber es ist schon lange her. Schon wieder 6 Jahre her, glaube ich, dass ich das gemacht habe.
Es geht um galaktische Schnellläufer, die, ui, das hätte ich mir jetzt ausrechnen können, mit ihrer Geschwindigkeit, wie lange die für einen Marathon brauchen würden, mit ihren 700 Kilometer pro Sekunde.
Ja, da wären schnell da, weil es sind ja 42 Kilometer.
Kann man sich einfach leicht ausrechnen in Wirklichkeit. Ja. Es geht um diese High-Velocity-Stars im galaktischen Halo, aber eigentlich geht es ums galaktische Zentrum. Und darum, was wir durch diese Hypervelocity-Stars im galaktischen Halo, also quasi rundherum um die Galaxie, über das galaktische Zentrum lernen können. Es ist ein super Paper rausgekommen, auch erst kürzlich. Es hat den schönen Titel "A Recent Supermassive Black Hole Binary in the Galactic Center".
Okay, das sind zwei schwarze Löcher.
Ja, Sagittarius A Stern, das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, das super massereiche schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, hatte vermutlich einen kleinen Freund.
Was hat's denn nicht mehr?
Nein, also.
Wo ist er hin?
Also wir sehen ja Sagittarius A Stern quasi als Punkt, ein Radiolicht. Wir haben ja dieses famous first image, das berühmte erste Bild vom schwarzen Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Und wenn da ein zweites wäre, dann würde man das noch sehen. Das ist jetzt nicht mehr da.
Aber wo ist es hin?
Wo ist es hin? Naja, kannst du dir nicht vorstellen, was Sagittarius A. Stern mit seinem kleinen Freund gemacht hat?
Du bist aber doch ein Freund.
Schnapp. Es ist vom Supermassive Black Hole Binary zum natürlich wieder einzelnen Supermassive Black Hole geworden. Es hat seinen kleinen Freund natürlich verschluckt. Ich glaube, es war ein bisschen neidisch auf das, was das kleinere schwarze Loch nämlich gemacht hat. Es ist eine sehr lustige Geschichte, okay? Also wir haben das galaktische Zentrum nicht wirklich beobachtet, aber uns angeschaut, was dort passiert ist, mit Hilfe der Sterne, die vom galaktischen Zentrum, von dem schwarzen Loch oder eben den zwei schwarzen Löchern dort, ins Äußere der Galaxie hinausgeschleudert worden sind in der Vergangenheit. Das sind diese Schnellläufer, das sind diese High-Velocity oder sogar Hyper-Velocity-Stars, die wir im galaktischen Halo, in den Außenbereichen der Galaxie gefunden haben schon. Und die müssen, weil sie eben so schnell sind, dass sie eigentlich auch die Milchstraße verlassen könnten. Also die können noch nicht so lange da sein. Ne? Die können nicht einfach normale Halo-Sterne sein, die dort entstanden sind. Das geht nicht. Ja? Die müssen von dem schwarzen Loch im Zentrum durch enge Begegnungen mit dem schwarzen Loch, einfach rauskatapultiert worden sein, okay? So eine Art Gravity Assist für Sterne. Ja. So, sind nah ans schwarze Loch ran und wuff, rausgeflogen. Warum jetzt aber ein doppeltes schwarzes Loch? Die Sache ist die, es gibt einfach nicht genug dieser Schnellläufer, beziehungsweise es gibt nicht genug schnelle Schnellläufer. Es gibt zu wenig Sterne, die diese wirklich extremen Geschwindigkeiten von ungefähr 700 Kilometer pro Sekunde oder mehr haben, die sie aber haben sollten, wenn sie mit Sagittarius A Stern, mit einem schwarzen Loch von der Masse von 4 Millionen Sonnen da interagieren, dann müssten sie mit extremer Geschwindigkeit da auch hinausgeschleudert werden und dann sollte es eigentlich mehr super schnelle Schnellläufer geben. Es gibt diese Schnellläufer, aber sie haben eigentlich für das Modell, ja, der Interaktion mit dem schwarzen Loch zu langsame Geschwindigkeiten. Die sind zwar schnell, aber nicht schnell genug. Bis jetzt war das immer so, man weiß nicht genau, ja, vielleicht hat man die Schnellen irgendwie noch nicht gefunden, na, kann ja sein, ja, die Milchstraße hat sehr, sehr, sehr viele Sterne, vielleicht haben, es geht da auch nur um eine Handvoll, es geht da um irgendwie ein paar Dutzend Sterne, okay, ja, und die, vielleicht hat man die einfach noch nicht gefunden oder vielleicht, ja, ist da irgendwie noch was anderes mit denen passiert und man weiß es nicht so genau. Es war bis jetzt noch ein bisschen eine offene Frage, wieso gibt es die ganz schnellen Schnellläufer nicht in der Milchstraße. Und jetzt ist eben dieses neue Paper rausgekommen, das sich dem Thema mit Simulationen widmet und schaut, ha, könnte es vielleicht sein, dass da statt einem schwarzen Loch 2 im Zentrum waren, weil jetzt kann es ja nicht mehr sein, ne? Dass da 2 schwarze Löcher im Zentrum waren, die dann im Laufe der Zeit natürlich auch miteinander verschmolzen sind. Genau das haben sie simuliert und mit den Daten, mit den Beobachtungsdaten von den High-Velocity-Sternen, die wir haben, verglichen. Und es ist genau so, dass die Geschwindigkeiten dieser Sterne, die langsameren Geschwindigkeiten dieser Sterne anscheinend sehr gut mit einem zweiten, kleineren schwarzen Loch erklärbar sind, das in der Vergangenheit da war. Kein supermassive Black Hole, sondern ein intermediately massive Black Hole. Schon wieder eine schöne neue Kategorie an Objekten. Ja. Es ist in den Simulationen rausgekommen, dass ein kleineres schwarzes Loch von ungefähr 15.000 Sonnenmassen, nicht jetzt die Millionen, die das supermassereiche schwarze Loch hat, ja, sondern ein paar 10.000, 15.000 Sonnenmassen, dass das dazu führt, dass es quasi die Sterne dem schwarzen Loch, dem großen schwarzen Loch wegkickt. Das kleinere umkreist das größere schwarze Loch natürlich, weil es doch deutlich kleiner ist. Also die haben ein Massenverhältnis von irgendwie ungefähr 1.000, mehr oder weniger. Ja, das ist 1.000-mal kleiner. Dann umkreist das kleinere schwarze Loch das größere, mehr oder weniger, und führt dazu, dass es Sterne, die sich nähern, die sich dem galaktischen Zentrum nähern, quasi schon vorher wegstößt, wegkickt, bevor sie noch mit Sagittarius A Stern, dem großen schwarzen Loch, interagieren können. Das ist quasi eine Art Wachhund. Sie nennen das in dem Paper den Blockadeeffekt des kleineren schwarzen Lochs. Ja. Das kann wirklich da einfach dieses große schwarze Loch abschirmen und durch die Interaktion mit einem kleineren schwarzen Loch kriegst du nicht so hohe Geschwindigkeiten heraus. So kann man das erklären, dass diese Hyperschnellläufe schon schnell sind, aber eben nicht so schnell, wie sie sein sollten, wenn sie mit dem riesenschwarzen Loch interagiert hätten.
Ja, aber es ist schwer, so eine Arbeit, wo man sagt, da war was und das ist jetzt weg und wir können es nicht sehen und wir werden es nie sehen können. Aber wir behaupten trotzdem, es war mal da.
Naja, aber das ist jetzt okay. Also das ist in der Astronomie aber natürlich oft so, dass man sagt, ja, okay, ja, wir beobachten etwas, das war in der Vergangenheit so, das ist jetzt nicht mehr da und sicher sagen kann man es nicht. Jetzt bist du halt so streng.
Ja, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie...
Schau, okay, diese Simulationen, numerische Simulationen, ja, mit einem Doppelstern-Sample. Sie haben einfach verschiedene Doppelsterne da irgendwie eine Art Doppelstern-Katalog erstellt mit realistischen Sternentstehungsraten, ja, wie viele große, wie viele kleine Sterne entstehen, mit realistischen Binary Fractions, also quasi der Anteil an Doppelsternen in einer Sternpopulation, mit realistischen Masseverhältnissen zwischen den beiden Sternen in den Doppelstern-Systemen, auch die Orbit Parameter, verschiedene Werte dafür und so weiter, haben sie ein wunderschönes, realistisches Doppelstern-System-Sample erstellt, das tatsächlich eben mit beobachteten Parametern da irgendwie...
Ich bin ja überzeugt, ich finde es eh super, super Arbeit, aber irgendwie weiß ich nicht, ich bin heute in einer anderen komischen Stimmung.
Aber es ist schon cool, weil die freien Parameter in dem Modell waren das Massenverhältnis des doppelschwarzen Lochs und die Verschmelzungszeitskala, also quasi wie lang hat es gedauert, wie lang haben die einander dann umkreist und wie lange hat es gedauert, bis sie im Endeffekt verschmolzen sind. Und da haben sie, ich meine, es ist dann einfach ein realistisches Szenario rausgekommen. Dieses Massenverhältnis 1 zu 1000 passt gut, 15.000 Sonnenmassen, schwarzes Loch. Über etwa 200 Millionen Jahre lang war das in einem relativ nahen Orbit, das ist so durchschnittlich 100 astronomische Einheiten voneinander entfernt. Also 100 Mal die Entfernung Erde-Sonne, also auch sehr realistisch und dann sind die beiden miteinander verschmolzen. Also es hat von vor 250 Millionen Jahren bis vor 50 Millionen Jahren da einfach sehr effektiv dem großen schwarzen Loch die Sterne weggenommen. Das ist einfach nicht zum Zug gekommen, das hat nicht irgendwie mit den Sternen interagieren können. Dann das supermassereiche schwarze Loch hat sich gedacht, so jetzt reicht's mit dir, kleinem, so ich stell mir vor, wie so ein kleiner bellender Kläfferhund, der die ganze Zeit rundherum fliegt und dann und die Sterne da vertreibt. Ja, das heißt, jetzt reicht's, hat das schwarze Loch verschluckt und vor mindestens 10 Millionen Jahren war es dann definitiv schon weg. Ja, also es ist best fit, ist der Verschmelzungszeitskala, dass es eben vor gut 10 Millionen Jahren mit dem großen schwarzen Loch verschmolzen ist. Aber hey, ich meine, 10 Millionen Jahre, das ist nicht so lang her. Also das ist jetzt schon ziemlich recent eigentlich.
Ja, ja, da könnte man noch 20 Millionen Lichtjahre weit wegfliegen, dann sieht man es noch.
Und stimmt, dann könnte man live dabei sein, ja. Es wäre gar nicht so weit, ja. Also irgendwie so eine der nahen Galaxien an uns dran, ja. Was sie nämlich auch simuliert haben und wo das Ganze dann noch besser passt, sie haben auch diesen Sternhaufen im Zentrum der Milchstraße, diesen S-Sternhaufen, wo die ganzen Sterne S2, S127 und so weiter, die man aus diesen Animationen kennt, ja, diesen Sternhaufen, der direkt um das schwarze Loch herum ist, den haben sie simuliert, weil was passiert? Es ist ein Doppelstern, der sich dem schwarzen Loch nähert. Ein Stern dieses Doppelsternsystems wird rausgekickt und der andere wahrscheinlich eingefangen und bewegt sich weiterhin in einer Bahn um das schwarze Loch natürlich. Ja. Das heißt, du müsstest auch in diesem S-Sternhaufen sehen, dass da quasi die Reste dieser Doppelsterne da dann eingefangen werden. Ne? Und jetzt ist es so, dass diese S-Sterne, dass die tendenziell auch sehr jung sind und dass die über ihre Orbit-Parameter und wie sie sich quasi um das schwarze Loch herum bewegen, sehr gut dazu passen, dass die eben nicht in der Zeit, wo das doppelschwarze Loch da war, da eingefangen worden sind, sondern erst danach. Das heißt, das kleinere schwarze Loch hat quasi das Rauskicken der High Velocity Sterne verhindert und dementsprechend natürlich gleichzeitig auch das Einfangen von Sternen in den zentralen Sternhaufen um das schwarze Loch herum, ja. Das heißt, das passt total gut zusammen. Diese Sterne sind erst nach der Verschmelzung der beiden schwarzen Löcher eingefangen worden. Das ist alles erst sehr jung, ja. Diesen S-Sternhaufen, den gibt's eigentlich erst seit einigen Millionen Jahren. Okay. Und das passt auch sehr gut zum Alter der Sterne, zu ihrem Spektraltyp, zu ihren Umlaufbahnen um das schwarze Loch. Das heißt, das Ding hat quasi wirklich dazu geführt, dass sich da 200 Millionen Jahre lang, dass das zentrale schwarze Loch da irgendwie nichts hat machen können. Gell? Keine Sterne rauskicken, keine Sterne einfangen. Ja? Und dann hat es sich das Ding einverleibt und Sterne eingefangen und auch natürlich wahrscheinlich neue High-Velocity-Stars rausgekickt. Die haben wir jetzt noch nicht gefunden, weil die gibt's jetzt auch erst seit kurzer Zeit. Die können jetzt irgendwo hingeflogen sein in der Milchstraße. Und wir haben ja erst auch mit Gaia, ja, haben sie in den Gaia-Daten auch gesucht und ausgerechnet, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass Gaia diese paar Dutzend High-Velocity-Stars schon gefunden hat. Auch mit Gaia ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die schon gesehen haben, sehr, sehr, sehr gering, weil es einfach so wenige sind, ja. Und wir mit Gaia ja auch erst 1% der Milchstraßensterne beobachtet haben. Das heißt, die können sich locker da jetzt noch irgendwo versteckt haben, diese zusätzlichen paar Dutzend Hyper-Velocity-Sterne, die sich erst in den letzten paar Millionen Jahren da rausgeschleudert worden sind. Also es passt alles einfach richtig gut zusammen. Ich finde, es ist einfach so eine richtig schöne Arbeit. Es ist auch ein sehr nettes Paper. Es liest sich gut. Ah, eine Frage hast du jetzt vielleicht noch, nämlich woher kam dieses Intermediate Mass Black Hole, dieses Not Quite Supermassive Black Hole?
Ich hätte jetzt eine andere Frage gehabt, sondern Frage wäre gewesen, dass es ja vermutlich nicht ungewöhnlich ist, dass es doppelschwarze Löcher in den Zentren von Galaxien gibt, beziehungsweise erinnere ich mich, ich glaube mich zu erinnern, dass ich schon ab und zu mal gelesen habe, dass man irgendwo in den Zentren anderer Galaxien solche doppelten, supermassereichen schwarzen Löcher beobachtet hat. Aber wo sie herkommen, ja, keine Ahnung.
Das ist in der Tat nicht so ungewöhnlich, dass man in einer ganz normalen Galaxie, die so aussieht, als wäre nichts Besonderes passiert, zwei schwarze Löcher in ihrem Zentrum beobachtet. Zwei quasi Radiopunktquellen, die da nah aneinander dran sind. Ja. Und das kommt daher, dass Galaxien natürlich sehr oft miteinander verschmelzen, miteinander interagieren. Und diese schwarzen Löcher, die die beiden jeweiligen Galaxien auch in ihrem Zentrum hatten, das ist quasi das Letzte, was übrig bleibt von dieser Kollision, von dieser Verschmelzung, von diesem Merging-Prozess, okay? Das ist das, was quasi die längste Zeitskala, die längste Verschmelzungszeitskala hat. Schwarze Löcher können ihren Drehimpuls, die können ihre Drehung, ihren Drehzustand nicht so leicht loswerden. Und drum kreisen die da ewig, ewig, ewig noch umeinander. Der Rest der beiden Galaxien hat sich schon lange miteinander vermischt, ist miteinander verschmolzen, es sind jede Menge neue Sterne entstanden, lalala. Man sieht von außen jetzt vielleicht gar nichts mehr, weil es von außen einfach noch wieder wie eine normale, jetzt größere, aber trotzdem unauffällige Galaxie aussieht. Die zwei schwarzen Löcher im Zentrum sind aber noch da und verraten, aha, da muss was gewesen sein. Und genauso ist es jetzt natürlich im Zentrum der Milchstraße. Da muss was gewesen sein und wir wissen auch, was da gewesen ist. Wir kennen die Galaxie, die uns dieses kleine Schwarze Loch
was die Geierwurst
gebracht hat. Ja, es war die Geierwurst. So ist es. Die Geier-Sausage, die Geier-Enceladus-Sausage-Galaxie, die mit der Milchstraße vor irgendwie so 8 bis 10 Milliarden Jahren verschmolzen ist. Eine kleinere Galaxie, die sich die junge Milchstraße, hungrig wie sie war, einverleibt hat. Und, also, wie du so schön sagst, sicher weiß man es natürlich nicht, aber es passt extrem gut dazu, dass das schwarze Loch war, das in dieser kleineren Galaxie in ihrem Zentrum sich befunden hat. Das passt von der Größe, von der auch jetzt natürlich in Simulationen abgeschätzten Größe der Gaia-Sausage, passt die Größe des schwarzen Lochs auch sehr gut dazu. Na, weil kleinere Galaxien haben auch kleinere schwarze Löcher.
Ja, also das hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass die schwarzen Löcher dann aus den anderen Galaxien kommen, wenn die verschmelzen. Aber da habe ich, wie gesagt, nicht lange genug drüber nachgedacht, weil ich heute irgendwie müde bin. Aber ja, wir wissen, wir haben, weiß ich, welche Folge es war, wo wir über die Gaia-Sausage-Galaxie gesprochen haben, über die Verschmelzung. Es ist schon eine Zeit lang her, ich werde es in den Shownotes verlinken, ja, wenn ich es noch finde.
Ich habe das Gefühl, dass die schon öfter vorgekommen ist, die Gaia-Sausage.
Klar, die hat ein schwarzes Loch im Zentrum gehabt und das ist dann ja offensichtlich erst vor 10 Millionen Jahren mit unserem schwarzen Loch verschmolzen und jetzt hat unsere Galaxie quasi jede Spur beseitigt von der Galaxie,
so
die
es
sie gekillt hat.
Voll arg, oder? Naja, jede Spur nicht.
Nein,
sonst würden wir es nicht wissen. Also es ist, die Milchstraße bemüht sich sehr, da ihre Spuren zu verwischen von dem Massaker, das sie mit der Gaia-Sausage-Galaxie da angerichtet hat. Ja, aber es gelingt ja noch nicht ganz. Wir kommen hier auf die Spur. Ich meine, wenn das nicht True Crime ist,
ja,
par excellence, dann weiß ich es auch nicht. Es ist extrem lustig. Wirklich die Zeitskalen, gell? Gaia-Sausage vor 8 bis 10 Milliarden Jahren war quasi diese Begegnung.
Mhm.
Und erst jetzt, vor ganz kurzer Zeit, erst jetzt in unserer Zeit mehr oder weniger, vor 10 Millionen Jahren, ist dieses schwarze Loch mit unserem schwarzen Loch erst verschmolzen. Das ist so richtig so ein Galaxien-Encounter, so eine Interaktion, die zieht sich über das ganze Leben der Galaxie. Und dann zum Schluss werden die kleinen Freunde leider von den großen verschluckt.
Ja, also die 10 Millionen Jahre hätte es auch noch warten können, dann hätte man uns das live anschauen können. Ich meine, das war jetzt nicht nötig.
Schon cool gewesen. Na, und vor allem, was extrem cool gewesen wäre, das habe ich mir gleich gedacht, wenn das jetzt erst passiert wäre, wenn wir LIGO, wenn wir den Gravitationswellendetektor schon gehabt hätten, Naja, obwohl, die sind wahrscheinlich zu lang.
Ja, aber das hätte man ja so auch gesehen, oder?
Ja, das hätte man wahrscheinlich mit LIGO gar nicht sehen können. Ne? Also es kommt so, wenn man einen ersten Gedanken hat, denkt sich cool und dann redet man laut drüber und dann kommt man drauf, ja, aber das hätte man natürlich auch, also sicher, jetzt nicht einfach so, jetzt nicht irgendwie so am Himmel mit den Augen, nein, aber natürlich mit Radioteleskopen und so weiter hätte man das natürlich sehen können, ja, klar. Ach, schon wieder eine verpasste Chance.
Ja.
Ich finde es auch so cool, dass wir so einfach immer noch so viel Neues über unsere eigene Milchstraße lernen, oder?
Ja, ja, eh. Vor allem die Arten, wie wir es lernen, dass wir das halt jetzt hier über die Sterne, die irgendwo rumfliegen, dass wir festgestellt haben, es fliegen zu wenig Sterne zu schnell rum. Also wir hätten erwartet, dass viel mehr Sterne viel schneller durch die Gegend sausen und das tun sie jetzt nicht. Und das sagt uns, dass unsere Milchstraße vor langer, langer Zeit eine andere Milchstraße, eine andere Galaxie verschluckt hat.
Ja, und es ist auch so, wie so oft in der Wissenschaft, so dieses, da passt irgendwas, ein kleines Detail nicht ganz. Ne? Also es ist so, man hätte auch irgendwie sagen können, ah ja, es gibt diese High-Velocity-Stars, okay, die sind jetzt nicht ganz so schnell, wie sie vielleicht sein sollten für ein 4-Millionen-Sonnenmassen-schwarzes Loch. Aber gut, vielleicht ist dann noch irgendwas passiert. Ja, das wird schon passen. Ne? Es passt schon so ungefähr. Aber nein, es passt eben so nicht ganz und aus diesem nicht ganz, aus dem Untersuchen von diesem Minimalen, es passt nicht ganz, da ergeben sich dann meistens irgendwelche neuen Sachen und großen Entdeckungen daraus. Ja? Also es lohnt sich da immer so noch ein bisschen nachzubohren. Es lohnt sich, unangenehm zu sein und zu sagen, ja, aber passt nicht ganz.
Braucht mehr Querulanz in der Wissenschaft, aber genau. Querulanz gegenüber dem Universum. Also jetzt nicht irgendwie, muss er sich den anderen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf die Nerven gehen, sondern dem Universum muss man auf die Nerven gehen, damit es seine Geheimnisse locker macht.
Ja, wir müssen dem Universum mehr auf die Nerven gehen. Ja, da gibt es immer diese ESO-Werbungen, so, ach, formuliere deine Wünsche an das Universum und diese Dinge mit Bitten an das Universum oder Wünsche an das Universum. Und ich denke mal, na, das zeigt uns das Universum natürlich die kalte Schulter. Aber wenn man sagt, hey, man muss unangenehm sein, genau, damit man vom Universum...
In der Wissenschaft haben wir keine Wünsche an das Universum, wir haben Drogen fürs Universum, wenn es nicht endlich mitmacht.
Ich hau dir eine rein mit einem kleinen schwarzen Loch.
Wissenschaft muss aggressiver werden, wenn sie mehr Fragen ans Universum stellen, sondern wir drohen dem Universum, bis es antwortet. So geht's.
So ist es. Apropos Fragen.
Ja. Wurde uns auch gedroht.
Ja. Es ist so, dass ihr uns natürlich auch fragen und androhen könnt, wenn ihr wollt, oder dass die Beantwortung eurer Fragen da irgendwie uns rauspressen könnt, wenn ihr möchtet. Aber viel wahrscheinlicher ist die Beantwortung eurer Frage natürlich, wenn euer E-Mail mit einem Kompliment beginnt, so wie es Jasmin gemacht hat.
Nein, wir beantworten die Fragen, wenn sie gut gestellt sind, muss ich.
Nein, natürlich nicht. Wir sind ja keine Narzissten wie Donald Trump oder sonst irgendwie. Nein, aber Jasmin hat eine wunderschöne Frage an uns gerichtet. Ich habe Doppelsternfragen natürlich herausgesucht, weil es jetzt diesmal um die Doppelsterne ging, die vom schwarzen Loch zerrissen oder nicht zerrissen wurden. Und Jasmin, danke für das schöne Kompliment, und hat die Frage nämlich eigentlich zu Doppelsternen. Sie fragt sich nämlich, können Sterne auch um Sterne rotieren? Sie hat immer so im Kopf das Bild, Planeten rotieren um Sterne, Monde rotieren um Planeten. Und irgendwie hat sie sich jetzt dann plötzlich gedacht, Moment mal, aber da könnte doch ein kleiner Stern um einen sehr großen Stern rotieren oder könnte diesen kleinen Stern auch einfangen? Und sie fragt sich, ob das möglich ist.
Also einfangen wird schwierig, aber die können so entstehen. Es entstehen ja Sterne in großen Gruppen und wenn die nah genug beieinander entstehen, dann umkreisen die sich gegenseitig. Und je nachdem, wie die beteiligten Massen sind, wenn die beide ungefähr gleich groß sind, gleich massereich sind die Sterne, dann kreisen die halt so um einen gemeinsamen Massenschwerpunkt irgendwo in der Mitte zwischen denen. Aber wenn ein Stern sehr groß ist und ein Stern sehr klein ist oder viel oder wenig Masse hat, ja, dann kann auch kleiner Stern mit wenig Masse einen großen Stern mit viel Masse umkreisen. Das kann er nicht nur. Das beobachten wir auch, aber wie gesagt, einfangen ist schwierig. Einfangen im Universum ist immer schwierig. Da braucht man dann mindestens drei Objekte. Da müsste irgendwie so ein Doppelstern auf ein anderes Doppelsternsystem zufliegen und dann kann irgendwie ein Doppelstern wegfliegen von dem einen System und der andere wird eingefangen. Also einfangen ist immer schwierig, aber Doppelsternsysteme, wo ein Stern den anderen umkreist, gibt's.
Ja, also vor allem Einfangen von Sternen, weil Sterne eigentlich so weit voneinander entfernt sind im Vergleich zu ihrer Größe. Ne? Also der Abstand zwischen den Sternen ist so unglaublich riesig und sie sind eigentlich sehr kompakt und sehr klein. Bei Galaxien ist das Einfangen überhaupt kein Problem, weil die eigentlich recht nah aneinander dran sind im Vergleich zu ihrem eigenen Durchmesser. Ja? Mhm. Und da ist das Einfangen natürlich auch, wenn etwas aus vielen einzelnen Dingen besteht, ist das Einfangen viel leichter, wie du gesagt hast. Ne? Man braucht dann mehr als ein Objekt. Bei Sternen Einfangen schwierig, aber sie entstehen natürlich gemeinsam. Sie entstehen aus der gleichen Wolke und sie entstehen sehr oft als Doppelsterne und bleiben dann, wenn sie nah genug aneinander dran sind, bleiben sie auch miteinander verbunden. Ja? Und Jasmin hat noch ein paar weiterführende Fragen, nämlich, können Monde auch um einen Stern rotieren oder zählen sie dann als Planeten?
Ja, die Frage ist, was ist ein Mond? Wir haben ja schon in einer der letzten Folgen gesagt, es ist nicht definiert, was ein Mond ist und es ist nicht definiert, was ein Planet ist, beziehungsweise schon definiert, was ein Planet ist, aber die Definition ist nicht so toll. Aber ja, ich meine, natürlich ist es dann ein Planet, wenn du dir anschaust, den Merkur. Ich glaube, der Merkur ist kleiner als der Ganymed. Ganymed ist ein Mond vom Jupiter und Merkur ist ein Planet. Wenn der Ganymed oder Jupiter um die Sonne kreisen würde, würde man ohne Probleme Planet zu ihm sagen. Ja. Das ist alles Ansichtssache.
Ja, vor allem, wenn er auf einer vernünftigen Bahn um die Sonne kreisen würde und nicht irgendwie noch einen eigenen Mond hätte, der fast genauso groß wie er selber ist, dann würde man ihn getrost Planeten nennen können. Genau. Also es gibt einfach keine gescheiten Definitionen von diesen Dingen. Es gibt Definitionen, aber keine gescheiten. Und von Mond gibt es eigentlich
keine.
Wirkliche Definition und das ist ein bisschen schwierig. Und die dritte Frage ist dann noch, auch finde ich sehr interessant, nämlich kann ein Planet oder auch ein Stern dann eigentlich auch nicht um eine Achse quasi, also so von Nord nach Süd rotieren, sondern so ein bisschen frei umherschwanken und willkürlich umherschwanken. Zum Beispiel, sagt sie, wenn er noch frei im Universum herumfliegt und noch nicht in einer Umlaufbahn eingefangen ist. Ich glaube, Jasmin hat ein bisschen eine nicht ganz richtige Vorstellung von dem, wie das mit den Sternen und den Planeten funktioniert, ne?
Ist damit gemeint die Rotationsachse des Planeten?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, aber ich glaube, ja. Es ist so ein bisschen beides gemeint. Es gibt die Rotationsachse des Planeten, die Drehung um sich selber und natürlich dann auch noch die Bewegung um den respektiven Stern dann. Ne?
Also das mit der Rotationsachse, das kann schon sein, dass die schwankt, aber das darf man sich jetzt nicht vorstellen, wie halt irgendwie, keine Ahnung, so dass die wirklich so im Tagesrhythmus oder noch kürzer so hier, dahin, dorthin rumtaumelt. Das tun die nicht, aber die Ausrichtung der Rotationsachse eines Planeten, die muss nicht stabil sein. Also bei der Erde ist sie stabil, insofern, dass sie zwar nicht immer auf denselben Punkt zeigt, aber die beschreibt halt einen kleinen Kreis am Himmel, die Rotationsachse der Erde, und diese Kreiselbewegung, die ist stabil. Also die Neigung aus der Vertikalen der Erdachse ist immer 23,5 Grad, plus minus ein bisschen was. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, also zum Beispiel hat man das auch durch Simulationen gezeigt, wenn wir den Mond nicht hätten, der mit seiner Gravitationskraft ein bisschen die Erdachse festhält, vereinfacht gesagt, dann könnte die Erdachse deutlich stärker schwanken, aber halt so im Verlauf von Millionen Jahren wird die halt dann ja mal stärker geneigt sein, mal weniger stark geneigt sein und so weiter. Also das kann dann Auswirkungen durchaus aufs Klima haben. Beim Mars zum Beispiel, der hat keine großen Monde, da kann das so sein. Wir können es ja nicht live beobachten, logischerweise. Aber die Achse des Mars, die hat das Potenzial, so zu schwanken. Aber wie gesagt, schwanken auf Zeitskalen von Millionen Jahren, das geht. Aber das hat nichts mit der Umlaufbahn zu tun, ob der eine Umlaufbahn ist oder nicht, sondern nur halt, welche Gravitationskraft auf den wirkt.
Genau, also die Rotation stabilisiert sich ja durch sich selber, durch die Rotation selbst und nicht durch die Anwesenheit eines Sterns. Ne? Das ist irgendwie so. Oder eben durch die nahe Anwesenheit eines Mondes kann die Rotation auch zusätzlich stabilisieren. Ich glaube, der Punkt ist auch das willkürlich umherschwanken. Also so ganz willkürlich, das geht nicht wirklich. Also es ist, wenn dann eine langsame Änderung oder eine Änderung über eine lange Zeit. Das heißt, es bleibt quasi immer länger stabil und dann ändert sich was. Oder es kann natürlich auch sein, dass da irgendwas passiert, wieder mal, ne? Irgendeine Art Interaktion, irgendeine Art Einschlag. Ja? Und so kann sich dann natürlich die Drehrichtung auch sehr schnell ändern, wenn da irgendwas Großes hineinkickt, hineinkracht und dann das sich drehende Ding umkippt oder so. Ja? Und das ist auch passiert, das sieht man ja auch, ja? Beim Uranus zum Beispiel, der ist umgekippt, der rollt auf seiner Bahn.
Genau. Die Venus ist noch härter umgekippt, die läuft jetzt rückwärts.
Die ist
einmal komplett umgekippt, sich umgedreht. Ja.
Ja, genau, also sie läuft, sie bewegt sich in der gleichen Richtung wie alle anderen Planeten, um den Stern, um die Sonne, aber dreht sich um sich selber langsam, aber doch in die andere Richtung. Ja. Interessante Fragen. Danke, Jasmin. Und dann haben wir noch eine Frage zu einem Spezialfall eines Doppelsternsystems.
Okay.
Nämlich das, was in der Einleitungsgeschichte schon da war, nämlich das Absaugen des Gases eines Begleitersterns. Jonas hat eine Frage zu einem System, wenn ein Neutronenstern zum Beispiel, weiß nicht, warum jetzt Neutronenstern nimmt, da könnte auch ein weißer Zwerg sein, aber egal, ja, eine Sternleiche saugt Gas vom Begleiterstern ab. Und er fragt sich, warum das dann nicht schon früher passiert ist, warum das nicht schon von Anfang an passiert ist, weil die Sternleiche hatte ja sowieso dann von Anfang an schon mehr Masse, könnte einfach schon sofort Zeug abgesaugt haben. Und außerdem fragt er sich, wenn dieser Neutronenstern ja da mal in einer Supernova-Explosion explodiert ist, drum der Neutronenstern, okay. Wenn der in einer Supernova schon explodiert ist, wieso hat es dann nicht überhaupt den zweiten Stern da schon irgendwie rausgeschleudert oder weggeblasen oder so, ja?
Ja, warum, Ruth?
Das Ganze, dieses Absaugen von Masse, es ist nicht wirklich ein Absaugen, sondern es ist eine Art Rüberschwappen. Und das passiert erst, wenn der zweite Stern zu einem roten Riesen geworden ist. Das ist quasi nicht von Anfang an so. Von Anfang an sind die beiden Sterne sehr kompakt und da kann kein Massentransfer stattfinden, weil die einfach sehr kompakt sind, und in etwas Kompakten ist die eigene Schwerkraft natürlich wesentlich größer als alles andere, was da irgendwie in der Nähe passiert. Ja. Erst wenn der kleinere Stern dann nach längerer Zeit, weil die kleineren länger leben, ja, zu einem roten Riesen wird, kann es sein, dass er da quasi über seinen eigenen Potenzialtopf da drüber schwappt und dann wird Materie zum anderen Stern, fällt die eigentlich runter, ja? Man kann sich vorstellen, dass die zwei Sterne wie in zwei kleinen Gruben umeinander sich bewegen, okay? Jedes hat seine eigene Grube und die Gruben sind aneinander dran. Und wenn dann der kleinere Stern sich ausdehnt zum roten Riesen, dann quillt der aus seiner eigenen Grube mehr oder weniger raus und so ungefähr, oder?
Ja, ungefähr, ja.
Es passiert nicht von Anfang an, weil es erst dann nachher im Laufe der Entwicklung des Sterns passiert, dass da das Material sich lösen kann von dem ursprünglichen Stern. Und Supernova, von einer Supernova weggeblasen, das passiert auch nicht, weil eben, wie gesagt, wenn der Stern ganz am Anfang, wo die Supernova passiert ist, der Neutronenstern lebt sehr kurz, ja, da ist der zweite Stern noch ein super kompakter, schöner, kleiner Stern, der sich selbst zusammenhält. Wenn da eine Supernova drüber rauscht, ja, dann denkt sich dieser kleinere Stern zwar, hui, was ist da los? Aber es beeindruckt ihn nicht wirklich. Vielleicht werden da ganz die äußersten Schichten des Sterns so auch so ein bisschen mitgerauscht, weiß ich nicht, ja, kann schon sein, aber der Großteil des Sterns da natürlich hält sich durch seine eigene Anziehungskraft zusammen, und auch eine Supernova-Explosion kann den da jetzt nicht irgendwie wegschleudern oder so.
Mhm, ja, genau.
Hättest du dem noch etwas hinzuzufügen?
Nein, das war alles so, wie ich es auch beantwortet hätte.
Und dann gibt es noch eine letzte Frage. Oh, eine ganz besondere Frage. Eine Frage von Dominik.
Okay.
Und vielleicht habt ihr euch schon gedacht, was ist jetzt mit dem schwarzen Loch? Was ist mit dem schwarzen Loch?
Ja, was ist damit?
Es ging ja auch um schwarze Löcher. Wie ist das jetzt? Moment mal. Es ging um ein schwarzes Loch, das ein anderes schwarzes Loch verschluckt. Moment mal. Da war doch dieses Ding, da war doch dieses Thema, dass das eigentlich doch nicht geht, weil sich das schwarze Loch quasi, wenn es sich dem anderen nähert, am eigenen Horizont, dass sich da die Zeit streckt, ja, und sie langsamer und langsamer wird. Und man kann doch eigentlich nie etwas beobachten, was in ein schwarzes Loch hineinfällt. Und das war genau die Frage, die Dominik schon in Folge 117.
Die haben wir auch schon beantwortet.
Ja, aber nicht nur Dominiks, sondern auch einiger anderer Leute Zufriedenheit. Es hat einige E-Mails gegeben zur Folge 117, der Fressflash des schwarzen Lochs. Wie ist das jetzt? Moment mal, wie ist das jetzt? Was? Wieso? Wir können doch nicht sehen, was in das schwarze Loch hineinfällt. Und dieses Thema ist komplex und nicht ganz so einfach zu beantworten, weil diese relativistischen Effekte noch dazu, relativistische Effekte, die um eine Singularität herum passieren, genau diese Grenze zwischen Relativitätstheorie und Quantenmechanik mehr oder weniger betreffen, die wir noch nicht zu unserer Zufriedenheit da, also eigentlich gar nicht wirklich, gelöst haben. Also das ist kein einfaches Thema. Aber die Nachfrage von Dominik, die kann ich, glaube ich, beantworten.
Ja.
Es geht ihm nämlich konkret darum, dass wir gesagt haben, dass man eben nur, weil man von außen nicht zuschauen kann, wenn etwas in ein schwarzes Loch fällt, dass das ja dann trotzdem passiert. Und er sagt, hey, Moment mal, mit LIGO, mit dem Gravitationswellendetektor, haben wir schon beobachtet, wie ein schwarzes Loch mit einem Neutronenstern kollidiert, wie ein schwarzes Loch einen Neutronenstern verschluckt oder zwei schwarze Löcher einander verschlucken. Das heißt, wir schauen doch zu, oder? Wir haben ja mit LIGO quasi zugeschaut, wir haben es gesehen, dass da was verschmolzen ist. Und das, ist das nicht ein Widerspruch mit dem, dass man das halt einfach nicht sehen kann? Haha, Dominik, Gravitationswellen sind kein Licht. Und ja, Gravitationswellen können sich auch nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Aber Gravitationswellen passieren außerhalb des schwarzen Lochs, okay? Das ist das, was das schwarze Loch mit dem Raum rundherum anstellt und die Dinge, die das schwarze Loch mit dem Raum oder mit Material rundherum anstellt, die können wir sehr wohl noch beobachten. Ja, wir können sehen, wie Material ins schwarze Loch hineinfällt, um das schwarze Loch quasi herum spiralisiert, bevor es hineinfällt. Das können wir sehen. Und genauso können wir die Gravitationswellen detektieren, die passieren, wenn zwei schwarze Löcher einander im Raum umkreisen, die den Raum so hinter sich herziehen, mehr oder weniger, und eben dadurch dieses Wobbeln im Raum verursachen. Das heißt, wir haben mit LIGO Dinge beobachtet unter Anführungszeichen, ja, die ganz knapp außerhalb des schwarzen Lochs passieren, die um das schwarze Loch herum passieren und eben nicht die Kollision selbst. Wir können tatsächlich nicht beobachten, auf keine Art und Weise, weder mit Licht noch mit Gravitationswellen, was ins schwarze Loch hineinfällt. Das können wir nicht beobachten, aber wir können sehen, was rundherum los ist.
Und wir wissen, wenn wir diese Art von Gravitationswellen sehen, dass da halt die schwarzen Löcher verschmolzen sein müssen, auch wenn wir es nicht direkt sehen können. Weil sonst würden wir diese Art von Gravitationswellen nicht sehen können.
Ich hoffe, das hat jetzt so zumindest ein bisschen die Frage nach dem, kann man sehen, wenn was ins schwarze Loch hineinfällt, beantwortet. Ich hoffe. Dominik hat versprochen, dass er nicht nochmal nachfragen wird. Gut, das waren die Fragen für dieses Mal. Und dann haben wir eine filmische Angelegenheit als nächsten Programmpunkt
filmische
in unserem schönen Podcast.
Das klingt zu ernst. Wir haben jetzt eine filmische Angelegenheit. Oder jetzt erst einmal zusammen. So, nein.
Letzte Folge war es eine wunderschöne filmische Angelegenheit, nämlich ohne Florian. Nein, es ist gemein. Sorry. Nein, wir haben dich natürlich sehr vermisst, vor allem weil es um Schwarzenegger gegangen ist, den du ja gerne selber mitbekommen hättest. Aber es war auch mal nett, mit Evi alleine da irgendwie
ich
zu plaudern.
Ich habe es mitbekommen. Ich habe ja die Podcast-Folge geschnitten und habe dann auch euer Science Frames geschnitten und das war eine sehr, sehr schöne Folge. Also wie gesagt, ich habe es ja so getan, als wäre der volle Diktator und würde ich dauernd verbieten, irgendwas zu machen. Also, ihr könnt sie sehr, sehr gerne auch weiterhin oder öfter alleine Science Frames machen oder ihr könnt auch mal einen Podcast alleine machen.
Du Florian, das nennt man Dramaturgie.
Ach geh, ich weiß schon, aber ihr könnt auch mal eine Folge allein machen.
Ja.
Habe ich weniger Arbeit.
Nein, stimmt. Du bist ja gerade irgendwie so ein bisschen an der Überarbeitungsschwelle,
nein,
gell?
So
also
arg
wir
ist
können
nicht.
Da,
geht schon.
Wenn du mal in Zukunft wieder mal keine Zeit hast, dann springen wir gerne wieder ein. Also wir, die Evi muss eh dauernd, aber dann springe ich natürlich auch gern wieder mal für Science Frames ein. Gar
ja,
kein
du
Problem.
Bist eh auch jetzt dabei, weil Evi wird wieder mit uns gemeinsam reden, weil diesmal haben wir es terminlich hinbekommen, dass wir das direkt machen. Das heißt, wir müssen nicht danach über etwas reden, von dem wir nicht wissen, was es gewesen sein wird, sondern wir reden jetzt einfach direkt mit Evi. Hier ist Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
Hallo.
Rode ist auch da.
Hallo.
Jetzt sind wir wieder zu dritt bei Science Frames und ihr könnt das gerne wieder zu zweit machen. Dann geht dabei einen Kaffee trinken oder sowas, so wie beim letzten Mal.
Na, ich weiß nicht, ob du das aushältst, dass du da nicht mitreden kannst.
Das halte ich sowas von aus. Ich muss nicht mal mitreden.
wie soll ich das jetzt bitte auffassen?
Ja. Ihr tust so, als wäre ich da der volle Egomane, der überall dabei sein muss.
Nein, das ist war eher, dass die Themen so interessant sind, dass man da doch mitsprechen möchte, oder?
Ja. Nice save. Na, jetzt machen wir mal zu dritt. Vielleicht machen wir nächstes Mal wieder zu zweit. Schauen wir mal.
Um welches Thema, das mich hier vor dem Mikrofon fesselt, geht's denn?
Ja, also den Film, den ich heute mitgebracht habe, der freut mich ganz besonders. Also da bin ich jetzt schon ein bisschen, aufgeregt, ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber es ist ein Film, auf den ich mich sehr freue, den jetzt zu besprechen, weil das doch, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme ist. Zumindest ist es ein Film, der mich auch schon sehr lange begleitet, der mich damals in meiner Jugend sehr beeindruckt hat. Und ich habe ihn auch schon recht lange eigentlich auf meiner Filmliste gehabt und habe aber nie so recht gewusst, wie ich in den Science Frames reinpacken soll.
Das letzte Einhorn.
Nein. Und dann kam der Film letztens in unserer super coolen Telegram-Gruppe zum Thema. Da hat ihn ein Hörer vorgeschlagen. Ja, und dann ist da so ein bisschen eine kleine Diskussion entstanden in der Gruppe und dass der Film ja so cool und so toll ist. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist jetzt ein Anlass für mich, dass ich diesen Film jetzt einmal wirklich hier bei Science Frames auch auspacke.
Okay, na dann, welcher Film ist es?
Was kann denn den Terminator noch toppen?
Ja, ich weiß, die Latte liegt hoch, aber ja. Ein Film auch aus den 80ern, also wir bleiben so ein bisschen in dem Jahrzehnt. Zwar ist er von 87, 88 und zwar ein John Carpenter-Film, Sie leben. Also im Englischen They Live und im Deutschen war es dann einfach Sie leben mit Ausrufezeichen am Ende. Okay, ich höre jetzt da keine Begeisterung bei euch irgendwie, also wow, cool, was ist da los?
Ich habe den einmal gesehen, den Film, aber hat nur noch eine sehr, sehr vage Erinnerung dran, weil das schon sehr, sehr lange her ist, dass ich ihn gesehen habe.
Ich habe gerade irgendwie, ich habe gerade da irgendwie gar keine Erinnerung. Sie leben. Vielleicht habe ich den gar nicht gesehen. Wahrscheinlich habe ich den gar nicht gesehen. Ist es ein Zombie-Film?
Nein, es ist kein Zombie-Film, es ist mehr ein Alien-Film.
Ah,
ja, okay. Und zwar, ich erzähle euch ganz kurz, worum es in dem Film geht. Und zwar kommt da so ein Bauarbeiter, der Typ heißt, glaube ich, Nada im Film und gespielt übrigens von einem Wrestler, Roddy Piper, der kommt in eine amerikanische Großstadt, ich glaube, es ist LA, um Arbeit zu finden. Also es ist ein klassischer, so ein Tagelöhner, glaube ich, würde man sagen, also der da von Stadt zu Stadt zieht und immer so Saisonarbeiten, Gelegenheitsjobs annimmt. Also es ist halt so ein bisschen wirklich diese amerikanische Großstadt, auch in den 80er Jahren, wo du halt so diese Elendsvierteln eigentlich hast, versucht eben auch Arbeit zu finden, beginnt dann auch bei einer Baustelle zu arbeiten. Und viel spannender ist aber, eines Tages findet er eigentlich so eine Untergrundorganisation und die haben so ganz coole Sonnenbrillen. Und wenn man die aufsetzt, dann passiert was ganz Arges, weil dann sieht man die Welt anders. Und zwar erkennt man dann durch die Brille, dass sich unter den Menschen Außerirdische verstecken, die ausschauen wie Menschen. Und man erkennt nur, dass sie Außerirdische sind, wenn man diese Brillen aufsetzt. Also da schauen sie dann recht schier aus. Das sind so totenkopfartige Wesen. Und die offensichtlich die Gesellschaft infiltriert haben. Und was auch sehr cool ist, wenn du diese Brillen aufsetzt und dir dann so Werbeplakatflächen ansiehst, ja, oder auch Magazine, dann sieht man da dann immer noch ganz weiß eigentlich und nur eine große Schrift, wo dann draufsteht, gehorche, konsumiere. Oder bei Dollarscheinen, da steht dann auch darauf, das ist dein Gott. Bei einer anderen Werbeanzeige ist dann irgendwie so, heirate und vermehre dich. Also das sieht man so, dass eigentlich, das sind so geheime Botschaften, die da eigentlich transportiert werden.
Also die Aliens sind unter uns und wollen uns zum Konsumieren bringen. Also die Welt ist unbemerkt von kapitalistischen Aliens erobert worden.
Ja, richtig.
Nein, die Aliens durchschauen das System. Die Aliens sehen, dass die Werbung quasi nur bedeutet, kaufe, konsumiere, oder? Weil die Werbung ist ja nicht von den Aliens, sondern das ist ja unsere Werbung. Und die Aliens haben aber mit ihrem speziellen Blick auf die Welt da mit diesen Brillen dann das durchschaut, oder?
Ich glaube, es ist anders.
Die Außerirdischen arbeiten diesen Reichen und Mächtigen der Gesellschaft zusammen, um die Menschheit auszubeuten und auch gefügig zu machen, hörig zu machen. Ja. Also es ist da so ganz offen die Kritik eben an diese Konsumgesellschaft, Kapitalismus, auch soziale Ungleichheit. Diese Wirkkraft und die Deutlichkeit, in der das gezeigt wird, hat mich damals als Jugendliche wirklich sehr beeindruckt.
An dieses Obey kann ich mich jetzt auch irgendwie erinnern.
Ja, richtig. Das kommt aus dem Film, ja.
Aber weiß man, wo die Aliens herkommen und warum die da sind und wie die hergekommen sind und was die vorhaben und warum die sich mit den Reichen zusammentun? Ich meine, würde ich ja nicht machen, wenn ich ein Alien bin. Da habe ich andere Sachen zu tun, als mich an die ganzen Millionärsfuzzis ranzuhängen.
Sie infiltrieren die Gesellschaft und sie besetzen ja auch diese ganzen Medien, TV-Sender, die sind überall, auch die ganzen Politiker, Moderatoren, Polizisten. Also überall haben die eigentlich ihre Finger drinnen und kontrollieren das alles.
Die kommen halt irgendwie an der Erde vorbei und denken sich, hui, da ist ein Chaos, da können wir sich ja leicht irgendwie rein und infiltrieren und dann vielleicht zahlen die halt dann auch mit Geld, um sich ihren Luxus zu gönnen oder so, ne? Und dann wollen sie halt auf der Erde einfach auch eine schöne Zeit haben und dazu müssen sie natürlich zuerst irgendwie da einflussreiche Positionen besetzen, damit sie da dann die Gesellschaft so ein bisschen unter Kontrolle haben und dann können sie sich's hier bei uns schön machen. Also so wie die Reichen generell, ne? So.
Ja, weiß ich nicht, ob die dazu auf Urlaub sind oder also ich glaube, dass sie ein größeres
Ziel. Sie haben eine Agenda, verfolgen. Ja.
Okay. Ich glaube schon, ja, so eine Hidden Agenda wird da sicher dabei sein, ja.
Ich meine, es klingt halt total nach Verschwörungstheorie, oder? Es klingt halt total nach so klassischer Verschwörungstheorie. Die Reichen und Mächtigen sind entweder Echsenmenschen oder Außerirdische oder beides oder was auch immer, ne? So.
Genau, ja. Also im Prinzip ist es eine klassische Verschwörungstheorie, Ideologiekritik, die da natürlich drinnen ist. Der Film basiert auch auf einer Kurzgeschichte aus den 60er Jahren, wo es eben auch genau darum geht, also ich habe die Geschichte nicht gelesen, sie heißt 8 o'clock in the morning von Ray Nelson. Und tatsächlich sind da die Menschen auch in der Geschichte hypnotisiert und da gibt es dann irgendwie so Echsenmenschen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieses ganze Echsenmenschen-Zeugs von daher kommt, was ja, wie wir ja wissen, auch heute noch in den Verschwörungstheorien ja sehr gerne vorkommt. Also der Film hatte, als der damals in den Kinos war oder neu war, hat er so einen mittelmäßigen Erfolg gehabt und ist dann eigentlich erst später zu so einem Kultfilm avanciert, der jetzt ist. Ja. Und die Interpretationen sind aber dann auch zum Teil vielseitig gewesen, weil es begann dann tatsächlich so, also Anfang der 2008er Jahre so herum, dass der gerade von dieser amerikanischen Neonazi-Szene so ein bisschen als best pro-white movie ever interpretiert wurde, diese verborgene Elite, die jetzt eben heimlich so das Weltgeschehen kontrolliert, dass das ein Verweis ist auf diese jüdische Weltverschwörung. Ja, und das hat dann tatsächlich so Überhand genommen, dass dann Carpenter selbst dann 2017 sich dazu Wort gemeldet hat und wirklich klargestellt hat, They Live ist ein Film über Yuppies und quasi diesen unkontrollierten Kapitalismus. Also er hat das ja damals auch als Kritik an die Wirtschaftspolitik von Reagan auch gemacht und steigende Kommerzialisierung, also sowohl von dieser Popkultur als auch von der Politik und dass es da halt wirklich definitiv nicht darum geht, dass Juden die Welt kontrollieren, also dass es eine Lüge und dass es ein Blödsinn ist. Ja. Finde ich ganz spannend, dass der Film da so aufgegriffen wurde von der Szene nämlich auch.
Ja, ich meine, es ist der Film, wo wahnsinnig viel drin steckt, also Gesellschaftskritik, Kapitalismuskritik, Außerirdische. Also ich bin jetzt gespannt, welchen Wissenschaftsaspekt du ausgesucht hast, ob wir jetzt über Lügendetektorbrillen reden oder über
polarisierte Brillen, die
so. Ja, ich habe auch länger darüber nachgedacht, was ich da reinbringe, weil natürlich die Brillen ist ein bisschen aufgelegt, dass man dann über Augmented Reality oder Virtual Reality spricht. Und das, finde ich, trifft aber den Kern der Sache nicht, weil Augmented Reality ist ja auch quasi eine erweiterte Realität, wo du ja etwas hinzufügst, etwas drauf tust und durch die Brillen wird eigentlich etwas weggenommen, nämlich das, was du ja glaubst zu sehen, ja, und du siehst ja dann eigentlich das, was darunter liegt. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, weil der Film auch so deutlich ist in seiner Kritik eben, was jetzt Kapitalismus ist, ja, das finde ich auch ganz spannend in dem Film selbst. Siehst du auch immer wieder so Fernseher, wo TV-Spots laufen, wo es darum geht, so, dass es jetzt die Glitzer kommt jetzt in den 90ern und also diese Plattenwerbespots, die wir alle kennen und diese TV-Spots, Werbeplakate, das taucht überall in dem Film selbst auch auf, ist auch alles bunt. Und wenn du ja dann die Brille aufsetzt, ist das schwarz-weiß. Also das, was darunter liegt, ist schwarz-weiß. Mhm. Ich habe mich dann erinnert, also es gab einen Medienkritiker, Medientheoretiker, der da sehr bahnbrechend die Medienwirkungsforschung eigentlich auch in Gang gesetzt hat. Der war so in den 50er, 60er und war da sehr aktiv. Und zwar war das der Marshall McLuhan, der dann nämlich auch diesen Satz geprägt hat, the medium is the message, beziehungsweise dann danach auch the medium is the massage, also wirklich die Massage. Und das trifft mit diesem Film einfach so extrem gut zu, was er damals eigentlich schon ja postuliert hat oder untersucht hat. Und das finde ich eben wirklich sehr, sehr spannend, dass man da dann einfach auch mal sich anschaut, nicht nur den Inhalt des Spots zum Beispiel oder von dem Plakat, sondern auch wirklich das Medium selbst, ja, dass das jetzt eben auch kein neutraler Kanal ist, sondern dass das ja eben auch schon etwas bewirkt, ja, wie wir denken, fühlen, handeln und das auch schon etwas ist. Und genau das wird in dem Film ja wirklich sehr klar vor Augen geführt.
Auch den McLuhan kenne ich nur von dem Ding mit dem Global Village, das er entwickelt hat. Aber das ist mein gesamtes Wissen, glaube ich, über Kommunikationstheorie und Marshall McLuhan, dass er das Wort Global Village geprägt hat. Den Rest musst du erklären.
Ja, das Global Village, das finde ich auch sehr interessant. Also er hat diesen Begriff auch geprägt. Bei ihm damals, das war ja auch Fernsehen und das alles, das war ja neu. Und da hat er da halt wirklich schon diese Vernetzung gesehen, ja, also was dann eigentlich für Konsequenzen aus all diesen neuen Medien auch entstehen. Und hat eben diesen Begriff von diesem Global Village, also globales Dorf, auch geprägt, was das alles verbindet. Und das finde ich eigentlich auch sehr faszinierend, weil das war ja lange vor dem Internet eigentlich. Und dass er das schon gesehen hat und das ist ja gerade durch die sozialen Medien ist diese Vernetzung ja noch viel stärker geworden. Bei ihm ging es eben auch darum, wirklich diese Medien selbst zu hinterfragen, ja, und sich das eben anzuschauen, dass das nicht neutral ist, sondern durch die medialen Prozesse vieles auch eigentlich erst entsteht, auch Wahrnehmung erst entsteht. Ja. Also dass die Botschaft jetzt nicht nur das ist, was wir jetzt gerade sehen, was wir lesen, sondern was in den Texten steht, sondern dass es da wirklich um diesen Formierungsprozess selbst geht. Ja.
Die Brille in dem Film ist dann quasi ein Instrument, um dich das wahre Medium erkennen zu lassen und nicht das Medium, das eigentlich da ist.
Ja, so ungefähr, beziehungsweise die Brille ist ja dann selbst auch wieder ein Medium, weil es das ja runternimmt. Also ich finde das sehr, sehr spannend.
Das ist total spannend. Ich lese gerade den Wikipedia-Artikel. Das Buch ist von 1964.
Ja.
Das ist verrückt, oder? Ich meine, das ist das, was jetzt so, wo man sagt irgendwie, ja, also Content, es geht um Content, ist eigentlich schon fast wurscht, was da kommuniziert wird. Hauptsache, man macht Content und Hauptsache, man bespielt ein bestimmtes Medium auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist genau das, worum es dem Typ da auch gegangen ist in den 60er Jahren. Also das ist ja total vorausschauend, wie du gesagt hast, dass der das schon damals so identifiziert hat als Ding, das quasi sich auch dann nachher total so entwickelt hat.
Ja, eben. Man sieht das ja wirklich, wenn du dir eine Werbung anschaust für Zahnpasta oder, keine Ahnung, auch Waschmittel und dann hast du irgendwelche fröhliche Familien, die da die Wiese runterlaufen. Ja, dann geht es ja im Prinzip darum, ich meine, was sagt dir das? Das sagt ja, konsumiere, kauf mich. Ja. Also ich finde das auch in dem Film sehr gut transportiert. Also genau das, was er wirklich durch dieses The Medium is the Message ausdrücken will, finde ich, das ist in dem Film extrem plakativ gezeigt.
Es ist einfach dieses emotionale Marketing auch, ne? Dass es darum geht, ein Gefühl rüberzubringen und du möchtest eigentlich im Endeffekt das Gefühl kaufen. Also du möchtest so sein wie jemand, der in der Werbung dargestellt wird, oder du möchtest dich so fühlen wie die Leute, die dieses Produkt verwenden. Und es geht überhaupt nicht mehr um das Produkt selber oder um das, was da irgendwie passiert. Ne? Zum Beispiel Autos, großes Auto, Freiheit. Ja, na, wer möchte nicht auf einer Klippenstraße da irgendwie entlang düsen, allein, ohne andere Menschen, die Sonne scheint, das Meer ist blau, eh klar, ja. Aber dann, wenn du dir dieses Auto kaufst, heißt das natürlich nicht, dass das passiert.
Das ist genau, ja.
Eigentlich total verrückt, oder? Diese Art von Werbung. Aber mittlerweile gibt es ja fast keine andere Werbung mehr, oder?
Ja, weil das halt am besten funktioniert. Die Plakate suggerieren ja etwas, Glück, Erfolg, Schönheit, was auch immer, ja. Aber unter der Brille wird das dann im Prinzip ein Befehl, ja. Das heißt, im Medium versteckt selbst ist die. Also es geht auch darum, was es mit uns macht. Verändert ja uns selbst den Konsum, wie die Gesellschaft denkt und das alles, ja, Normen, Werte, das wird ja dann alles über das transportiert. Und also mir gefällt das auch extrem gut, dass auf dem Dollarschein draufsteht, this is your God. Das ist, also das beschreibt diesen Kapitalismus ja auch so extrem und in einer Einfachheit und gleichzeitig in einer Deutlichkeit, die ich also wirklich heute, wenn ich mir den Film anschaue, noch immer, ja, extrem schön finde, dass das wirklich so schön dargestellt wird, ohne jetzt aber zu platt oder klischeehaft zu werden.
Ja, vielleicht muss ich mir den auch nochmal in Ruhe anschauen, den Film, weil, wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass ich mal irgendwas gesehen habe mit diesem Typ mit der Brille und alles, aber das ist auch schon ewig her und diese ganzen Aspekte, die du jetzt gerade erwähnt hast, die waren mir alle nicht mehr so präsent. Ich habe jetzt auch mal ganz kurz in die Wikipedia geschaut, da steht drin, dass die Außerirdischen von Andromeda kommen, was immer auch das heißen mag.
Ah. Ja, also sie haben auch so ein Portal, das finde ich auch ganz spannend, mit dem die da hin und her irgendwie reisen können, das ist ja auch recht spannend. Ich meine, man muss ja auch sagen, der Film ist ja trotzdem ein Actionfilm. Ja, also es ist dann natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt, da geht es halt dann schon also darum, ja, auch Bum Bum zu machen. Ja, also der Nada, der bringt ja dann ja auch die Aliens um, ja, wo man halt dann am Anfang denkt, okay, der bringt jetzt Menschen um. Ja, also der Action-Aspekt kommt dann nicht zu kurz.
Wie du gesagt hast am Anfang, der Hauptdarsteller ist ein Wrestler, der war professioneller Wrestler und steht auch in der Wikipedia-Artikel. Er hat ein Notizbuch mit extra von ihm ausgedachten, nämlich in lässigen Sprüchen, die er dann immer bei seinen Filmkampfszenen einfließen lassen kann. Und einer steht hier, I have come here to chew bubblegum and kick ass and I'm all out of bubblegum.
Ja. Ja, das ist einer von diesen legendären Sätzen auch in dem Film, ja, also wofür er auch sehr bekannt ist. Das sind diese Brillen, das ist der Satz. Und dann gibt es auch noch diese längste Prügelszene der Filmgeschichte, die ist auch relativ am Anfang. Seinem Kollegen will er, dass er die Brille auch aufsetzt, damit er die Wahrheit eben erkennt. Und der will die Brille nicht aufsetzen und dann fangen die an, sich zu prügeln, weil er die Brille nicht aufsetzt. Also total lächerlich. Aber
die Rot will die Brille auch nicht aufsetzen.
Stimmt. Bitte nicht verprügeln das nächste Mal. Oh. Ich muss mir den Film jetzt auch anschauen, ja. Das klingt jetzt total interessant, nachdem du das da irgendwie so gut aufgedröselt hast, was da eigentlich drinsteckt.
Ich glaube, es hat mich auch in einem Alter erwischt, wo mir genau sowas sehr gut gefallen hat. Also gerade so diese Gesellschaftskritik, Konsumkritik. Und ich finde es aber nach wie vor sehr gut. Also das ist ein Film, den ich immer noch sehr genieße und mir sehr gerne ansehe.
Bist du deshalb dann auch eher in die Kommunikationsrichtung gegangen, beruflich?
Hättest du auch Fresterin werden können.
Naja, weil du dann auch dieses Thema, ne, dass da wie dieser Content quasi da irgendwie rübergebracht wird und so, ne, dass die Media is the message. Vielleicht hat dich das ja dann auch zu Media oder zur Kommunikation irgendwie gebracht, oder?
Ja, also gerade so Medienwirkungsforschung finde ich wirklich extrem spannend zu sehen, wie man was auch bewirken kann, ja, und wie auch Narrative in der Gesellschaft geschaffen werden und auch, das darf man eben nicht unterschätzen, eigentlich die Macht und die Wirkung von Medien.
Ich hätte jetzt auch gerne so eine Brille und da würde ich gerne mal schauen, wie die alle im Weißen Haus aktuell alle gerade ausschauen.
Ja, ja.
Die schauen auch ohne Brille schier aus. Also.
Ja. Ja, der Film hat auch wirklich, obwohl er eben von 1988 ist, ich finde den extrem aktuell. Also der hat nichts eingebüßt an seiner Aktualität.
Wenn er so aktuell ist, ist er dann hoffentlich auch aktuell irgendwo verfügbar oder muss man dann in irgendwelchen komischen Archiven suchen?
Nein, man muss keine komischen Archive durchsuchen, sondern er ist zum Streamen. Er ist zwar jetzt nicht frei, glaube ich, also man müsste ihn kaufen oder ausborgen, aber es gibt ihn eh auf Amazon, gibt es ihn auf jeden Fall und ich glaube auf den anderen Plattformen auch.
Der ist FSK 18 oder 16, je nachdem, welche Version man erwischt, nur falls man sich einen Abend mit den Kindern machen möchte.
Je nachdem, ob die lange oder kurze Prügelszene dabei hat.
Ja.
Nice. Aber ja, gut, dass endlich auch mal Gewalt da irgendwie zum Ausschluss führt und nicht immer nur Dinge, die ja dann eigentlich gar nicht so schlimm sind vielleicht. Naja, wie auch immer.
Ich finde ja auch, dass der Hauptdarsteller sehr gut gecastet ist, also der Wrestler. Man hat auch dieses Gesicht so, als hätte das Leben ihn schon gezeichnet und er macht, also ich finde diese Arbeiterrolle, die er da auch hat, also dass er wirklich so dieser Working Class Hero unter Anführungszeichen ist, finde ich auch sehr gut, dass das jetzt nicht ein Bruce Willis oder so ein bekannteres, also für mich jetzt war es ein unbekanntes Gesicht, ein bekanntes Gesicht spielt. Das gefällt mir auch sehr gut an dem Film.
Ja, na dann machen wir mal das Universum Fernsehabend, dann schauen wir uns den Film an.
Gute Idee, mach mal.
Und besprechen die Konsumkritik in dem Film.
Konsumieren unser Lieblingsgetränk da währenddessen.
Und sind Parallelen zur heutigen Politik.
Ja, und für diesen Podcast gibt es übrigens geheime Kopfhörer, wo ihr dann die wahren Botschaften hören könnt, aber die haben nur wir, die geben wir euch nicht. Ja, cooler Film. Wo gehen wir in der nächsten Folge hin? Kommen wir aus den 80ern wieder raus oder hast du schon Pläne oder lässt du es noch auf dich zukommen?
Ich glaube, ich lasse das noch auf mich zukommen. Aber jetzt schaffe ich vielleicht wieder mal was Aktuelles. Oder ich glaube, ich werde etwas nehmen, das nicht aus Amerika kommt. Ich habe nämlich eine Idee hätte ich schon.
Passt dann. Vielen Dank für Sie leben. Ansonsten kommen wir jetzt zu dem, wo wir ankündigen, wo wir uns aufhalten in Zukunft.
Stimmt.
Wo sind wir? Ich bin mit den Sciencebusters unterwegs und zwar in der Steiermark am 23. April, danach in Linz am 30. April, danach in Deutschland, gerade ebenso über die Grenze rüber nach Passau am 2. Mai, dann geht's rüber nach Vorarlberg am 16. Mai nach Lustenau und dann wieder kurz über die Grenze rüber am 17. Mai nach Liechtenstein, wo wir jeweils unser aktuelles Programm aufführen werden. Dann gibt es noch die Möglichkeit für Kurzentschlossene am 27. April nach Krems zu kommen, ins Karikaturenmuseum, wo ich in der Simpsons-Ausstellung ein bisschen was über Kernenergie und Energie und Kernfusion und so weiter erzählen werde. Und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, Sternengeschichten live sich anzuschauen. Das nächste Mal im Mai in Eschweiler, da würde ich mich sehr freuen, da gibt es noch ein paar Karten, würde mich sehr freuen, wenn es da auch voll wird. Und in München dann im Juni Sternengeschichten live und alle Links und alle weiteren Termine und so weiter gibt es in den Shownotes. Und Ruth, wo bist du?
Ich habe jetzt da in der nächsten Zeit auch keine öffentlichen Planetariumsgeschichten, nein, im Juni dann wieder, aber das hört ihr dann nächstes Mal.
Okay, Ruth macht nichts öffentlich. Dann sind wir auch schon wieder durch mit den Veranstaltungsankündigungen und können direkt zu dem Teil kommen, wo ich sage, wie ihr uns kontaktieren könnt. Nämlich, wenn ihr uns Fragen stellen wollt unter fragen@dasuniversum.at. Und wenn ihr uns andere Dinge sagen wollt, dann sagt sie uns unter hello@dasuniversum.at. Da könnt ihr zum Beispiel Filmtipps für Ewe hinschicken oder ihr könnt eure Meinung zu den Filmen hinschicken. Und alles andere, was ihr uns sagen wollt, zum Beispiel, dass unsere Art, Wissen zu vermitteln, einfach gut ist, wie Andreas das getan hat, für den das die optimale Art ist und deswegen hört er sich das auch so gerne an, weil wir sind erfrischend und er war in der Show in Siegen mit dabei und hat sich das angeschaut und hat uns das geschrieben. Und, wir haben auch noch dazu Post bekommen, die habe ich dir noch gar nicht gezeigt, Ruth, weil ich die noch nicht gesehen habe, aber Evi kennt die Post. Wir haben eine wunderschöne Postkarte aus Gambia bekommen.
Oh, Gambia.
Gambia.
Ah. Ja, die ist ganz toll, die Karte.
Selbstgestaltete Postkarte aus Gambia mit Briefmarken. Aus Gambia mit entsprechenden, was ist da drauf? Irgendwelche Teleskope sind da drauf, oder? Oder Satelliten? Du hast die vor dir liegen, Evi.
Der Hale'sche Komet, Hale's Komet ist drauf und es geht um Giotto Comet Probe.
Ah ja, Giotto, genau, die zum Hale'schen Kometen geflogen ist. Die sind drauf in Gambia und geschickt hat uns die Karte Wilhelm und
Marie Madeleine Mendy steht da noch drauf.
Wilhelm und Marie Madeleine Mendy, die aus Gambia sind und offensichtlich diesen Podcast hören, weswegen wir auch Downloads aus Gambia haben.
Ha, wie cool ist das bitte?
Ja,
ich finde
Hallo Gambia.
Ja, Gambia ist ein cooles Land, also rein geografisch cool. Wenn du das auf der Landkarte anschaust, das ist im Wesentlichen der Fluss und der Fluss Gambia, glaube ich, heißt der eh. Und dann rundherum ist links und rechts ein bisschen Land. Das ist Gambia.
Westafrika, oder?
Der ist in Westafrika, genau. Und da ist halt ein so zwischen Senegal und Guinea-Bissau. Und Guinea ist so ein kleines, ist so ein Würmchen quasi, was sich da so reinschlängelt. Und das ist das Land rund um den Fluss. Drum heißt, auf Englisch heißt er auch offiziell The Gambia, damit eben klar ist, dass es da um den Fluss geht.
Ach, wie es dort wohl aussieht. Ich bin gerade auf Google Maps und kriege gerade schon Fernweh. Oh.
Ja, also das ist mehr über Gambia weiß ich leider nicht, aber die Hauptstadt weiß ich noch, Banjul, aber das war schon wieder beim Gambia-Wissen.
Ja, es gibt einfach so viel da draußen, was man nicht weiß. Und es ist einfach das Allerbeste, wenn man sich das ins Gedächtnis ruft. Das Wissen um das eigene Nichtwissen erhöht.
Ich weiß, dass ich nichts weiß, oder wie?
So in die Richtung, ja.
Oh, vielen Dank an Wilhelm, Mary, Madeleine, Mandy für diese wirklich sehr, sehr schöne Karte aus Gambia. Wenn ihr jetzt auch Karten schicken wollt, ja, dann macht das gerne einfach. Freuen wir uns auch drüber. Muss nicht aus Gambia sein. Wir nehmen auch Karten aus anderen Orten.
Kramat Neusiedl.
Zum Beispiel, ja.
Da haben uns übrigens auch ein paar Leute auf der Telegram-Gruppe Vorschläge für die absurdesten Orte geschickt, nachdem wir da letztes Mal ein bisschen
Kramat Neusiedl gibt es wirklich. Haben. Da könnte man sogar Karten schicken von dort. Ich weiß nicht, ob Kramat Neusiedl Postkarten produziert. Das kann ich nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall. Das ist gar nicht so
stimmt.
Kann ich mit dem Fahrrad hinfahren von hier aus, kann ich auf den Fuß hingehen.
Ich will eine Karte aus Schloss-Klappersdorf.
Ja, aber das gibt es ja nicht. Das ist ja sehr, sehr fiktiv.
Ja, eben. Deswegen will ich ja von da eine Karte haben.
Ach so, gut. Ja, da muss man schauen, wie man das hinkriegt. Ob man eine Karte hinbekommt. Aber also, Kramat Neusiedl wäre möglich. Ja, also wie gesagt, wenn ihr interessante Karten aus interessanten Orten schicken wollt oder uninteressante Karten aus uninteressanten Orten, wir nehmen alles. Wir freuen uns über jede Karte, die uns erreicht. Dann macht das gerne. Und wenn ihr uns ansonsten noch irgendwie unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr die üblichen Dinge tut, die wir in jedem Podcast erwähnen. Ihr könnt einfach teilhaben. Das ist schon gut genug, indem ihr den Podcast hört, indem ihr an unserer Telegram-Gruppe teilhabt, indem ihr den Mastodon-Server verwendet, indem ihr, ich glaube, es gibt, weiß ich, ob es unsere Discord-Gruppe noch gibt, die auch inoffiziell ist, also nicht von uns angelegt und betreut. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, uns im Internet irgendwie zu finden und teilzuhaben. Ihr könnt natürlich auch Kommentare schreiben, ihr könnt den Podcast bewerten auf den diversen Plattformen. Ihr könnt.
Jetzt fällt mir gerade ein, gibt es eigentlich Live-Gruppen, also gibt es Leute, die sich in der echten Welt ohne elektronische Hilfsmittel treffen in unserem Namen.
Ist eine Religion gründen, oder was?
Yes!
Ja, gründet eine Religion.
Eine echte Universumsgruppe, ein Universums, was wäre das? Ein Verein, ne?
Fanclub heißt es.
Stammtisch, ein Fanclub. Gibt es einen Universums-Fanclub? Und wenn nein, warum nicht?
Ja, keine Ahnung, gründet einen Universums-Fanclub, macht einen Universums-Stammtisch. Wenn es Freibier gibt, komm auch gern vorbei. Ja,
wie cool wäre das bitte?
Ja, macht das alles, das freut uns. Und wenn ihr das alles nicht machen wollt oder könnt und sagt, ihr wollt trotzdem was machen, dann macht einfach das Simpelste, könnt uns einfach finanziell unterstützen mit Geld, wieder Medientheorie und Medienwirkung. Wir machen das jetzt nicht, wie heißt das, subliminal, wir machen es supraliminal. Wir sagen einfach direkt, gebt uns Geld.
Gebt uns Geld. Und das haben seit dem letzten Mal auch wieder einige Leute gemacht, mit teilweise auch wieder sehr, sehr formidablen, respektablen Sümmchen. Bitte, ihr seid die Allerbesten. Ganz herzlichen Dank an Daniel, an Thomas, an Matthias, der auch schöne Grüße schickt und in Düsseldorf dabei war anscheinend. Okay, hallo Matthias. Danke an Michael, Miko, auch in unserer Telegram-Gruppe sehr aktiv ist, der in Bonn dabei war. Danke Michael, danke Thomas, danke Henning, der noch eine nette Nachricht schickt und uns als schönes Infotainment mit Haltung beschreibt. Das schreiben wir uns gleich irgendwo auf einen Button oder
Infotainment
so. Infotainment mit Haltung. Also danke Henning auch dafür, danke auch für die sehr respektable Summe Henning. Danke, Stefan. Danke, Katharina. Katharina, die schreibt, den winzigen Geldkoffer müsst ihr euch dazu denken. Sehr gern. Sehr gern. Ich habe viel Spaß dabei, mir einen winzigen kleinen Koffer, na so winzig ist er gar nicht, ne? dazu vorzustellen, weil wir ja immer dann auch bei den Live-Shows nach Geldkoffern fragen. Ah.
Ich warte, bis irgendwann wirklich mit dem Koffer ankommt.
Ich warte, bis das Finanzamt klingelt.
Uiuiuiui.
Wenn du da von Koffern redest.
Es ist ja, solange keine Schwiegermutter beteiligt ist, ist das alles im guten österreichischen Rahmen. Ja? Danke Martin und danke Patrick. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also das waren die Leute, die über PayPal da eine Spende an uns geschickt haben. Ist halt großartig. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, wo man quasi regelmäßig, regelmäßig uns finanzielles Gutes zukommen lässt. Und das ist natürlich auch gut für uns, weil wir dann eine gewisse Planungssicherheit haben. Und seit dem letzten Mal haben Oliver ein Steady-Abo abgeschlossen und Christian, ganz frisch, der soeben sogar ein Multiversum abgeschlossen hat. Ganz herzlichen Dank, Christian.
Vielen, vielen Dank, Christian.
Haben wir da irgendwas Bestimmtes versprochen für ein Multiversum?
Müsste ich schauen, aber vermutlich haben wir was versprochen. Dann muss man da schauen, dass wir das erfüllen, was wir versprochen haben.
Christian, melde dich, wenn du irgendwas willst von uns. Vielleicht ein Buch oder so? Oder?
Normalerweise haben wir für die höchsten Klassen quasi die Unterstützung, diese Packages, die es da gibt, haben wir immer gesagt, ja. Es gibt ein Buch von uns, je nachdem, seien es was der Buch, eins von mir, eins von dir mit Signatur. Also da müsste Christian auch eine Adresse hinterlegt haben und sagen, welches Buch er haben will dann.
Ja, also Christian, sag Bescheid, wenn du irgendwie ein Buch willst oder einen feuchten Händedruck dazu.
Kann auch ein trockener sein. Für das Geld machen wir das auch.
Gerne. Ja, total. Ja, ganz herzlichen Dank an euch.
Vielen, vielen Dank.
Und damit sind wir auch schon durch, oder?
Ja, wir haben, glaube ich, alles gesagt, was wir sagen wollten und die Folge
für diesmal
ist,
zumindest.
Ja, dann ist die Folge jetzt zu Ende damit. Dann machen wir das, was wir am Ende machen, nämlich Tschüss sagen.
Tschüss. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.